Hallo Steffen.
Hallo Mairi, na?
Ja, wie war Ägypten denn so?
Blutig, kann ich sagen. Und ein bisschen tödlich. Also wir haben tatsächlich den ersten Investigator verloren. Was soll ich sagen?
Das ist ein interessanter Urlaub, den ihr hattet. Was machen wir hier? Wir reden über unsere getrennten und gemeinsamen Erfahrungen mit der Die Masken des Nyarlathotep-Kampagne. Wir haben schon einmal über unsere unterschiedlichen Versionen von New York geredet und jetzt wollen wir über London und eben auch Ägypten reden, was sonnig und tödlich ist in dieser
Ja.
Version.
Ich bin mal gespannt, ob wir danach überhaupt noch so direkt die einzelnen Stationen miteinander vergleichen können, weil wahrscheinlich werden wir jetzt in komplett andere Regionen abdriften, aber das werden wir vielleicht am Ende des Podcasts nochmal erzählen, wo
Ja.
tatsächlich es hingeht.
Okay, zugegeben, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wo es bei uns das nächste Mal weitergeht,
Okay.
aber wir werden es sehen. Gut. Ich muss auch zugeben, ich bin gerade nicht zu Hause und ich habe die Bücher nicht dabei, weil ich schon zu viele Bücher dabei habe. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf mein löchriges Gedächtnis verlassen, weil ich nicht Dinge nachschlagen kann, aber.
Ich habe alles hier, falls wir was wissen müssen. Ich kann auch nachschlagen. England ist bei uns auch ein bisschen her, also wahrscheinlich ist mein Gedächtnis genauso löchrig wie deins.
Exzellent. Wer von uns beiden möchte denn zusammenfassen, um was es in England geht?
Ich kann mit England anfangen, du machst Ägypten. Wollen wir es so machen?
Können wir machen.
In England ist, also England ist ja quasi eigentlich nach New York die erste logische Station, weil das die erste Station ist, die man eh erreicht. Man kommt eh mit dem Schiff über den Atlantik immer irgendwie an England vorbei. Entsprechend ist es, glaube ich, logisch, dass man immer erst dahin kommt. Und in England geht es darum, das erste Mal einen der größeren Kulte von Nyarlathotep kennenzulernen, nämlich den Kult des schwarzen Pharao. Und der wird dort repräsentiert von einem Mitglied oder von der Penyu Foundation. Penyu war ja auch jemand, der bei der Carlyle-Expedition dabei war. Und die Penyu Foundation existiert immer noch und wird geleitet von einem gewissen Mr. Gavigan. Und es geht quasi während des Aufenthalts in England darum, herauszufinden, was eigentlich mit der Penyu Foundation abgeht. Außerdem gibt es Hinweise darauf, was eigentlich in den anderen Teilen der Welt so geht. Und es gibt Connections zu sowohl Ägypten als auch Kenia, Shanghai und Australien. Und es ist quasi wieder so ein großes Hub-Abenteuer, was viele Handouts liefert, die dann zu anderen Abenteuern fühlen sollen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, das Abenteuer mit den meisten Nebenszenarios, von denen wir kein einziges gespielt haben.
Okay, ja.
Weil, warum?
Weil sie nichts damit zu tun haben, was ansonsten in dem Abenteuer passiert. Also man kann irgendwie in Wales auf Monsterjagd gehen und solche Sachen. Und das sind für sich alleine vielleicht auch ganz, ganz putzige One-Shots. Ich habe mich da nicht mehr sehr intensiv mit ihnen beschäftigt, nachdem ich sie einmal durchgelesen habe. Aber ich finde, dass die Hauptkampagne schon so, ja, sag ich mal, ein Flickenteppich ist, weil diese verschiedenen Schauplätze miteinander irgendwie verbunden sind, dass wenn du jetzt dann auf einmal, oh, und hier in diesem Tal in Wales verschwinden Leute reinwirfst, die gehen dahin, dann kommen sie wieder und dann wissen sie nicht mehr, wo sie aufgehört haben.
Ja, das ist eigentlich das Schlimmste, weil die Kampagne bietet ja eh schon relativ viele Handlungsstränge, die man verfolgen muss, und dann noch solche Nebenszenarien reinzupacken, die überhaupt nichts mit der Hauptgeschichte zu tun haben, finde ich gewagt, vor allem wenn sie dann auch noch nicht mal an dem Ort stattfinden, wo die Hauptgeschichte stattfindet. Also einmal quer durch England fahren, nur am Ende mit den genau gleichen Informationen wieder dazustehen, ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Deswegen habe ich die auch einfach weggelassen, weil ich gedacht habe, nee, also warum? Muss nicht sein.
Ja, also das ist auf jeden Fall gut gemeint. Das ist einfach zusätzliches Material, das du in der Region spielen kannst, aber in der Kampagne selber, also wenn man sie halbwegs konzentriert spielen will, sind sie eher ein Hindernis dann. Aber die kann man durchaus für was anderes hernehmen. Und wenn man einfach ganz extrem entspannt spielt, so über Jahre hinweg, sehe ich auch nicht so das Problem. Aber nee, für uns beide war es nicht gut.
Richtig. Für euch ja sowieso nicht, weil ihr ja quasi Speedruns macht
Oh
von den
ja.
Masken des Nyarlathotep, wenn man so möchte. Aber auch für uns war das einfach zu viel. So. Es gibt übrigens auch hier wieder in dem Band ein fantastisches Hinweisdiagramm, was komplett wahnsinnig ist. Also, das ist quasi für alle Leute, die es nicht gesehen haben, so ein Ablaufdiagramm, wo man halt sieht, welche Hinweise wohin führen und zu welchem Kapitel des Buches. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26 Kästchen, die mit verschiedenfarbigen Pfeilen miteinander verbunden sind. Die Pfeile sind jeweils auch noch beschriftet mit einzelnen Dingen, wo drauf steht, welcher Hinweis wohin führt. Es ist absoluter Wahnsinn. Aber es hilft tatsächlich teilweise.
Ja, also es sich anzuschauen vorher und zu überlegen, wie es zusammenhängt. Aber wenn man im Abenteuer ist, kann man draufschauen und gucken, auf welcher Station man ist. Und dann weiß man, welche Hinweise man liefern muss, ja, damit die Stationen, die noch nicht erreicht wurden, angegangen werden.
Also dafür, genau, ist es richtig. Dafür ist es ganz hilfreich. Das stimmt. Ich habe mir eh vorher immer eine Liste gemacht, beziehungsweise wir spielen ja über Roll 20. Das heißt, da habe ich eh alle Handouts drin, auch mit der Nummerierung. Also die haben so einen Nummercode, das ist immer ganz hilfreich. Und dann kann ich auch immer sehen, okay, was haben die denn jetzt eigentlich noch nicht? Und dann kann man auf diesem Ablaufdiagramm sehen, okay, wo gibt's denn diesen Hinweis eigentlich? Und wo führt der eigentlich hin?
Okay.
Das ist ganz hilfreich.
Das ist praktisch aufgearbeitet, weil
ja,
wir ja tatsächlich einfach nur mit den physischen Büchern spielen. Und durchaus zwar mit der Version, wo dann so ein ganzer Schuber mit dabei ist, mit den ausgedruckten Handouts, was echt cool ist, aber da wir online spielen, den Leuten jetzt nicht ganz so viel bringt. Aber am Tisch ist das, glaube ich, dann wirklich geil, dass du dann die ganzen Zeitungsausschnitte und die Kärtchen und sonst irgendetwas hast. Und wenn du Artefakte sammelst, was in Ägypten ja tatsächlich jetzt anfängt, kriegst du so die als Cardboard-Cutouts.
Das ist auch ziemlich cool, ja.
Hier.
Und ich muss tatsächlich auch sagen, also selbst digital hat das gut funktioniert. Ich habe halt die PDF noch dazu genommen, habe die Sachen immer ausgeschnitten. Und was besonders hilfreich ist, sind halt die Karten für die NPCs. Das ist super hilfreich. Gerade auch in England gibt es sehr, sehr viele NPCs, denen man begegnet. In Ägypten dann auch noch mal mehr. Und die alle auseinanderzuhalten, ist manchmal wirklich schwierig. Ich lasse die Karten dann einfach im Roll 20 quasi offen liegen, mache die aber nur klein für die Leute, die halt gerade nicht anwesend sind, und mache die groß, wenn Leute in der Szene sind. Und das hilft enorm, weil man sofort sich Leute vorstellen kann. Man weiß sofort, ach ja, das war der Typ. Das ist mega gut.
Ja, das ist tatsächlich auch schön, dass wirklich alle von den NSCs, mit denen man höchstwahrscheinlich reden wird, eine Illustration bekommen haben. Also es ist, glaube ich, das Buch mit den meisten Mugshots seit ewigen Zeiten.
Das stimmt.
Ja, ja. Das ist schon ganz cool. Ja, London. Also du sagtest ja, wir speedrunnen. Wir spielen die Masken des Nihala Totep häufig auf Conventions, auf Online-Conventions, dann im Rahmen des Programms. Und dann versuche ich, eine Station als eine Session abzuhandeln. Wobei ich zugeben muss, dass das schon sehr verdichtet ist und auch nicht unanstrengend, die Leute in Bewegung zu halten und gleichzeitig noch so ein bisschen sowas wie Stimmung aufzubauen. Aber ich habe festgestellt, dass das insofern eigentlich ganz gut geht, dass wenn man ein paar Schisser unter den Charakteren hat, sie eh nur das halbe Abenteuer spielen, weil man meistens aktiv zum unangenehmen letzten Teil hingehen muss. Und rein theoretisch du keine Strafe dafür bekommst, erstmal eine ganze Weile dann zu sagen, ja, ach nö, dann lassen wir die mal machen und fahren weiter woanders hin.
Ja. Man muss auch wirklich sagen, diese Endstation von der jeweiligen Station, so die Endszenen, sind wirklich einfach wahnsinnig gefährlich. Also das ist in New York geht das sogar noch einigermaßen. Da kann man noch heil rauskommen. Das haben unsere auch geschafft. Aber so in England ist das Misserhaus, wo man am Ende hinkommt, absolut hart. Und Ägypten ist dann kompletter, also da kommen wir später noch zu, da brennt alles am Ende. Ja. Also das ist schon hart, und da wundert es mich auch nicht, dass halt manche Charaktere einfach sagen so, okay, wir gehen jetzt einfach wieder. Ich habe auch meinen Spielern immer wieder gesagt, Leute, das Spiel sagt, ihr seid keine Helden, die Kampagne sieht nicht vor, dass ihr jedes Kapitel vollends 100% gut abschließt. Das muss nicht sein. Trotzdem versuchen sie es halt immer wieder und werden dann manchmal auch ein bisschen dafür bestraft. Aber ja.
Ja, meine versuchen es nicht, sagen wir es mal so. Beziehungsweise, also in New York sind sie reingezwungen worden, weil es gibt ja durchaus vorgesehen die Option, dass irgendwann Leute entführt werden und quasi zum Showdown gebracht werden. Das ist bei uns zweien passiert. Die Kunsthändlerinnen und der katholische Priester wurden zusammen in einen Sarg gepackt, zugenagelt und dahin getragen quasi, und der Rest hinterher. Alles natürlich abgeklärt, dass das okay war. Und ja, dann haben sie aber halt dann vor Ort aufgeräumt mit den sterblichen Leuten des Kults, und das Monster, das dazu gehört, ist dann unter so einem großen Steindeckel, und dann kommen da Geräusche drunter hervor, und meine Leute alle so, ja, ach, man hört ja so Dinge über Alligatoren in der New Yorker Untergrund, wir gehen jetzt einfach.
Das sind bestimmt nur die Alligatoren.
Ja, genau, ja, genau. Ja, sind gegangen, und in London gibt es ja den Abschluss im sogenannten Miser House, was eigentlich ein ziemlich cooler Name ist, weil es ein ägyptisches Wort ist, aber wenn ein Brite versucht, es auszusprechen, dieses Misr, dann wird es Miser, also der ein reiches Arschloch, das kein Geld rausrücken will.
Das passt sehr gut zu Mr. Gallagher.
Genau. Habt ihr in London den Part gespielt damit, dass es eine konkurrierende Kultanführerin gibt, die einen kontaktieren kann und versuchen kann, quasi einen auf ihre Seite zu ziehen?
Ja, allerdings erst später. Also bei uns war es quasi so, es gibt ja eigentlich drei große, ich sag mal, Stationen in England, wenn man das wirklich komplett durchspielen will. Das ist einmal die Penhew Foundation, wo man, glaube ich, immer hin muss, weil da die meisten Hinweise liegen. Dann hat man Henson Manufacturing. Das ist so ein, ich sag mal, ein bisschen weiter außerhalb von London, so eine Art von Fabrikanlage, wo man hingehen kann, aber nicht muss. Da waren meine Leute auch. Und eben am Ende das Miser House, wo eigentlich das Finale stattfinden soll. Und im Miser House ist dann tatsächlich Sarah Shafik, die alternative Anführerin, dazugekommen. Weil ich gedacht habe, ich finde das ganz interessant, wenn sich mal jemand von den in Häkchen Bösen auch mal an die Leute wendet so und denen ein Angebot macht, ne, was vielleicht ganz interessant ist. Und tatsächlich, sie wollten ins Miser House vor allem, um entführte Leute zu befreien, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, wer entführt worden ist, aber jemand aus ihrem Dunstkreis ist auch entführt worden. Und deswegen sind sie ins Miser House gegangen, weil sie schon herausgefunden haben, da findet irgendwas statt. Und haben dann tatsächlich auch den Geheimgang in das Gefängnis gefunden und sind dann aber dort unten von Sarah Shafik konfrontiert worden. Die hat dann gesagt so, hey, ich kann euch noch ein paar nützliche Informationen geben, weil sie an dem Zeitpunkt noch nicht ganz genau, noch keine Hinweise oder keine Beweise gegen Gavigan hatten, so richtig. Und ich habe dann gesagt, okay, dann gebe ich ihnen die Möglichkeit, über Sarah Shafik noch mehr Hinweise zu bekommen, damit sie Gavigan endgültig dingfest machen können. Aber dafür mussten sie halt mit Sarah Shafik zusammenarbeiten. Aber sie haben das tatsächlich auch gemacht. Also sie haben dann gesagt, okay, gut, wir machen das, wir schlagen ein. Sarah Shafik hat ihnen dann den Hinweis gegeben, hey, guckt mal oben in seinem Arbeitszimmer, da ist noch mehr, da findet ihr noch mehr Hinweise darauf, was sie auch mit Scotland Yard wirklich umwandeln könnt in eine Haftstrafe. Und dafür hat sie Sarah Shafik gehen lassen, gleichzeitig auch noch.
Okay, also das heißt, sie haben ihm wirklich die Polizei auf den Hals gehetzt und sie waren dann aber bei dem großen Ritual im Miser House dann nicht dabei, sondern haben da nur Sachen erstöbert.
Genau, also sie waren am Abend des großen Rituals dabei, haben aber bevor das Ritual angefangen hat, beziehungsweise war ein kleines Ritual, kein großes, und haben dann bevor das Ritual stattgefunden hat, während die das alles vorbereitet haben, haben sie die Geiseln mitgenommen und sind abgehauen, quasi.
Genau. Also ich versuche es nochmal zu rekapitulieren. Wir haben diesen Kult des schwarzen Pharaos in London, der aber von einem weißen Briten geleitet wird, der sich ziemlich geil findet, und die entführen Leute beziehungsweise ermorden Leute, die auch damit irgendwie zu tun haben, und sie haben dieses Haus im Estuary, im Tidenflussbereich östlich von London, wo sie dann Leute opfern und Rituale abhalten, und Sarah Shafik ist die ägyptische Konkurrentin. Die haben wir tatsächlich früh eingebracht, die hat nämlich auch so einen coolen Club in London, beziehungsweise sie hat sich da eingenistet in einem exil-ägyptischen Club. Und den fand ich als Setting ziemlich reizvoll. Und da haben sie mit ihr geredet und es ist passiert, was mit dieser Gruppe passiert, dieser Club hat gebrannt.
Ja, das ist bei uns auch oft passiert, dass Dinge brennen. Tatsächlich, also bei mir haben sie sich gar nicht in den Club reingetraut, weil halt schon so die Informationen rausging, okay, der Club ist vielleicht gefährlich, da verschwinden halt Leute. Ich wollte aber trotzdem, dass sie die Tänzerin kennenlernen, weil die halt auch wichtige Informationen hat für die Spielern. Und da habe ich theoretisch schon Sarah Shafik eingebaut, weil Sarah Shafik hat sich dann in die Tänzerin verwandelt und hat denen quasi den Hinweis gegeben, hey, guckt mal ins Miser House, um sie dann da zur Kooperation zu zwingen.
Okay, ja. Nee, bei uns war es eher so, ja, wir gehen da mal rein. Die ist, glaube ich, gefährlich. Ach, weißt du was, wir sind ja nicht in den USA. Hier steht wirklich überall hochprozentiger Alkohol rum. Beziehungsweise wir haben eine Person mit Alkoholproblemen, die ohnehin immer eine Flasche Schnaps in der Manteltasche dabei hat. Und dann
Praktisch.
Ja, der Molotow-Cocktail ist noch nicht benannt, aber erfunden auf jeden Fall schon zu der Zeit. Spätestens durch diese Gruppe. Also das war ein kurzes Vergnügen, aber eine ziemlich coole Szene, muss ich sagen. Und dann war der Rest in erster Linie Penny Hume Foundation, wo sie rumgeschnüffelt haben. Nicht alles gefunden, muss man sagen, aber das meiste, also sie haben Hinweise gefunden eben darauf, was die Penny Hume Foundation in der Nähe von Kairo macht. Also dass die in Ägypten Ausgrabungen fördern, und sie haben Frachtpapiere und dergleichen gefunden und Hinweise, dass sie Sachen nach Shanghai liefern und Dinge aus Australien gesendet bekommen. Das heißt, zumindest drei Orte haben wir direkt an die Penny Hume Foundation binden können, und dass sie nach Kenia sollten, wissen sie ja schon von dem Reisetagebuch sozusagen von dem Auftraggeber, dem Verstorbenen aus London. Und weil da die Expedition, auf deren Spuren der unterwegs war und denen sie jetzt wiederum folgen, ja verschollen ist, angeblich.
Genau, ja. Das war bei uns genauso, genau. Und das heißt aber, im Endeffekt sind das ja auch wieder so zwei Subplots, also zwei Hauptplots, die nebeneinander laufen. Es gibt einmal den Plot um Roger Carlyle und die Expedition, die verschollen ist. Und dann kommt eben dieser Plot um diese Gegenstände, die hin und her geschickt werden zwischen Australien, Shanghai, England und Ägypten und so.
Genau.
Und ich muss sagen, dieser ganze Versandplot, haben meine Leute noch nicht so richtig durchblickt. Der ist aber auch wirklich komplex, weil Leute schicken Dinge von links nach rechts. Niemand weiß genau, was es überhaupt ist. Und wenn, also meine Leute sind tatsächlich dann zu Hansen Manufacturing gegangen, haben eine Lieferung aufgehalten und haben in diese Kisten reingeguckt und haben halt einfach nur Metallrohre gefunden und wussten nicht, was sie damit machen sollen. Haben sie halt in den Fluss geworfen. Und das ist, ich glaube, da sind meine Leute noch nicht so richtig hinterher, beziehungsweise die denken sich ja, okay, wird irgendwas hinterhergeschickt, gut, wird wohl irgendeine Bedeutung haben, was genau, keine Ahnung. Aber das haben sie auch in der Penny Foundation gefunden, genau, und haben die Penny Foundation angezündet.
Okay, das haben sie nicht.
Weil sie waren, ja, sie waren im Keller in Mr. Gavigans Labor und haben natürlich ganz viel Kram da gesehen und haben dann gesagt, so gut, das wollen wir dem nicht überlassen, also haben sie alles angezündet.
Ja. Ich grabe in meinem Gedächtnis, aber das haben sie meiner Erinnerung nach nicht gefunden. Sie haben mit Penny Hume geredet, nicht mit Penny Hume, mit Gavigan, genau, gleicher Fehler,
genau.
Mit dem aktuellen Leiter der Penny Hume Foundation geredet. Mir ist aber noch eingefallen, dass Sarah Shafiq schon mal ein Foreshadowing für spätere Folgen gedroppt hat, weil sie hat ihnen gesagt, die Leute von der Carlyle-Expedition, die sind gar nicht tot.
Ah, okay.
Um da, sag ich mal, die Neugierde, was es damit jetzt wirklich auf sich hat, noch ein bisschen mehr zu schüren. Weil das ist eine Kampagne, die wie viele von diesen großen Kampagnen ein bisschen daran krankt, finde ich, an der Motivation der Leute. Weil ja, die kriegen hier, euer Freund ist tot, und wenn ihr aufklärt, woran ihr als letztes geforscht habt, dann kriegt ihr hier so und so viel von seinem Erbe. Das ist ganz gut, aber angesichts der Tatsache, was für eine Scheiße auf dieser Reise passiert, vielleicht nicht ausreichend. Also wenn man da eher so pragmatische Charaktere, die nicht unbedingt zu den Weltrettern gehören, in der Gruppe hat, dann steht sehr oft die Frage im Raum, warum machen wir das eigentlich? Ich meine, es ist oft bei Cthulhu die Problematik, aber dadurch, dass man hier auch wirklich dann immer diese großen Abstände zwischen den einzelnen Episoden hat, ist es wirklich schon so, hier ein bisschen mehr anfüttern, ein bisschen mehr an den frühen Stationen auch schon Dinge droppen, was da vielleicht kommen könnte. Also ich gebe aber zu, dass mit den Sachen, die hin und her geschickt werden zwischen Kontinenten, haben sie auch bisher nur, okay, da passieren Dinge und offensichtlich sind die wichtig, aber was das ist, haben sie noch viel weniger Ahnung, weil sie nicht reingeguckt haben. Sie haben mehrfach, glaube ich, die Chance gehabt, irgendwie einen Laster aufzuhalten und reinzuschauen und sowas. Also ich habe quasi die Produktionsstätte ganz gestrichen aus Zeitgründen. Aber sie konnten.
Die ist auch nicht so super spannend.
Ja, nee.
Also ja, da kann man interessante Sachen finden, aber wenn man gerade nicht jemanden dabei hat, der sich super mit Mechanik auskennt, dann können die Leute damit eh jetzt anfangen.
Genau. Obwohl, ich bin mir nicht mehr sicher, sie haben kurz irgendwie so einen Laster aufgehalten, um zu schauen, wie die Sachen hingehören und sowas alles. Aber viel ist da nicht draus geworden. Meine Hauptfrage dann jetzt ist auch noch, hattet ihr das Ding im Nebel und was ist da passiert?
Ja, also genau, bei uns war es so, wie schon gesagt, sie haben die Penny Foundation angezündet. Und da sie vorher schon mit Gavigan gesprochen haben und der schon misstrauisch ihnen gegenüber war, habe ich gesagt, okay, der will sich jetzt auf jeden Fall rächen. Und hab erstmal ihnen das Stadthaus von unserem Londoner anzünden lassen. Oh. So als Racheaktion.
Ja, ich meine, fair.
Ja, ne? Und dann hat sich leider einer unserer Charaktere alleine auf den Weg nach draußen gemacht in einer Nacht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann, ne, im Buch steht ja auch, das Ding im Nebel wird dann losgeschickt von Gavigan. Und der Charakter wurde dann quasi von dem Ding im Nebel angegriffen, wurde dann aber gerettet von Sarah Shafiq in Gestalt von der Tänzerin.
Ah, okay. Ja, bei uns hat das die ganze Gruppe angegriffen, als sie in der Kutsche unterwegs waren. Also auf einmal Nebel und auf einmal riecht es nach verbranntem Haar und bizarre Dinge passieren und ihr Kutscher verschwindet. Solche Sachen. Und dann gab es einen großartigen Zufall, sag ich mal. Wir haben eine Okkultistin in der Gruppe, die dann mehr oder weniger festgestellt hat, er ist eine Kreatur, aber sie ist unsichtbar. Und wir haben eine Fotografin und die Fotografin macht das eine, was ihr einfällt, sie zündet ihren Magnesiumblitz.
Perfekt.
Und diese Kreatur, wenn man sich durchliest, was im Buch dazu steht, das ist so ein großer Blob mit Tentakeln, der unverwundbar ist eigentlich. Das Einzige, was dem Ding wehtut, ist helles Licht.
Ja.
Sie blitzt das Viech mit, keine Ahnung, Verbrennungen dritten Grades, mit dem Sonnenbrand seines Lebens einfach irgendwie kaputt. Die Kutsche verunglückt, die Leute steigen aus mit ein paar Beulen und Schrammen und sagen, oh, da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Das war so ein Life of Brian-Moment.
Dieses Ding ist auch wirklich einfach extrem tödlich. Also wenn das einen erstmal hat, dann lässt es auch nicht mehr los. Also du kommst ja auch nicht wieder raus. Deswegen habe ich auch gesagt, als ein unserer Charakter rausgegangen ist, ich kann ihn jetzt nicht sterben lassen, nur weil er allein unterwegs ist. Das wäre ein bisschen hart gewesen. Aber das Ding ist einfach tödlich. Also wenn du nichts dabei hast, was irgendwie gerade Licht macht, dann bist du tot. So, dann ist ein Charakter weg.
Ja, also ich hatte auch, ähnlich wie du, ich glaube, es steht auch im Buch, dass man Sarah Shafiq die Leute schicken kann, um die Leute zu retten. Ja. Und ich meine auch, dass sie danach dann angesprochen hat. Aber es war halt einfach diese glückliche Fügung. Hazel ist das, meine ich. Genau, die Fotografin.
Sehr
und
gut.
Die hat manchmal einfach so, die hat einfach Glück irgendwie bei Pen & Paper. Vom Würfeln her auch ein bisschen zu zufälligen Ideen. Und sie hatte keine Ahnung davon. Wir haben hinterher noch drüber geredet. Es war einfach so, was würde mein Charakter in dem Moment machen? Ich versuche das Ding zu blenden. Keine Ahnung, ob es Augen hat.
Ja.
Aber perfekt. War eine sehr schöne Szene, ja.
Das glaube ich. Ich habe noch zwei größere Kritikpunkte oder einen großen Kritikpunkt,
der
über zwei Sachen sich erstreckt.
Es gibt Kritikpunkte an diesem Kapitel, da stimme ich zu.
Ich möchte vor allem als erstes, weil wir gerade bei der Penny Foundation sind, die Karten einmal sowohl lobend als auch nicht lobend hervorheben. Mhm. Weil es gibt Versionen von den jeweiligen Orten für Spielende und für die Spielleitung. Das ist natürlich perfekt, ne? Man kann über Spielleitung einfach das Buch offen haben und sieht dann, was wie wo ist. So. Jetzt ist es bei der Karte von der Penyu Foundation so, dass es dort einen Geheimgang gibt, der vom Büro von Gavigan in einen Lagerraum führt. Und dieser Geheimgang ist auf der Karte eingezeichnet. Da sind erstmal so drei Türen. Das sollen so, ich glaube, Schränke sein. Und dahinter ist dann noch eine Geheimtür. Und die ist einfach so 1:1 sind diese drei Türen in der Karte für die Spieler auch mit drin. Was natürlich das Gesamte komplett ad absurdum führt, weil es sind nie, auf keiner Karte sind irgendwo Schranktüren eingezeichnet. Nur in diesem Raum. Drei Stück. Und meine Charaktere haben sich natürlich sofort gefragt, so, warum sind denn hier nie Türen? Nicht so, das sind drei Schränke. Ah, okay, wir machen alle Schränke auf und gucken nach Geheimtüren. Das Nummer eins. Und dann ist im Keller ist dieses Labor. Und da ist die Geheimtür wiederum auch eingezeichnet. Das heißt, wenn die in den Keller gegangen, hätten sie auch einfach die Geheimtür sehen können auf der Karte. Ich habe es versucht dann so ein bisschen zu vertuschen, indem ich halt Teile von der Wand kopiert habe und da so eingefügt habe wieder, aber das sieht man halt trotzdem. Und das hat mich wirklich genervt. Und was Ähnliches gab es auch im Mizar-Haus. Da gibt es ja auch viele verschiedene Räume. Und ich war super verwirrt, weil das Haus ist relativ groß. Und auf der Karte sind mindestens 12 oder 13 Räume als Schlafzimmer eingezeichnet. Und ich so, warum gibt es denn das so viele Schlafzimmer, bis ich dann überlegt habe, okay, das ist einfach die deutsche Übersetzung von dem englischen Bedroom, was ja im Englischen einfach bedeutet, das ist ein Zimmer, was man nutzen kann, sozusagen. Und dann steht da sowas wie, das Arbeitszimmer von Gavigan ist irgendwo oben.
Mhm.
Das bedeutet aber, da sind 11 leere Räume, die nichts machen. Da frage ich mich immer, warum gibt es diese Räume dann überhaupt, wenn da nichts drin ist? Oder wenn das einfach nur Räume sind, die kein Interesse, wo nichts Interessantes für die Charaktere drin ist.
Ja.
Verstehe ich nicht.
Ja. Hätte
das Ganze auch einfach ein Stockwerk kleiner machen können.
Da stimme ich dir absolut zu. Dieses Design von macht Realwelt Sinn und Design macht Sinn für eine Rollenspielkampagne. Also ich baue ja häufig Anlagen nach in anderen Programmen, in Talespire oder so etwas, und sie schrumpfen meistens um mindestens ein Drittel an redundanten Räumen, die auch, das macht auch niemandem Spaß, irgendwie 30 Türen aufmachen. Es macht vielleicht Spaß, eine Tür aufzumachen und das, was falsch ist, dahinter, um dann die richtige zu finden, aber irgendwie nach der zweiten oder dritten. Aber ja, das ist irgendwie Design bei macht Realwelt Sinn. Und ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich hatte hier auch irgendwo so dieses, die Beschreibung stimmt mit der Karte nicht überein in London. Das ist,
ja,
irgendwo so befindet sich dort und dann ist aber der Raum nicht. Das kann sein, dass es auch mit Penhughes Arbeitszimmer war, dass ich da dann das Ähnliche habe. Und das macht mich immer
das
fertig.
Das kann sein.
Ja, also das ist so eine Sache, die geht gar nicht, wenn du Karten schon dabei hast, dann muss die Beschreibung auch zu den Karten passen. Das ist so ein, ich weiß, dass das kann leicht passieren, dass wenn irgendwo jemand noch was an der Karte ändert und dann wird aber der Text nicht geändert oder andersrum. Ich habe das selber beim Schreiben auch schon gehabt. Du gibst die Beschreibung für eine Karte an Illustratori und dann kommt sie zurück und etwas ist aber nicht so drauf, wie du es beschrieben hast. Dann sagt die Redaktion, ja, wir haben aber kein Geld, das Bild ändern zu lassen, bitte ändert den Text. Und das ist halt eine riesen Fehlerquelle bei sowas. Aber ich weiß es nicht. Diese Kampagne gibt es jetzt schon lange. Das ist eine teure, überarbeitete Version, die teuer finanziert wurde.
Also für mich macht das nicht alles kaputt, so nach dem Motto, ich will jetzt auch nicht zu pingelig sein, aber das führt dazu Verwirrung. So,
ja.
Das ist halt das mein größtes Problem.
Ja, und das ist, ich kaufe Abenteuer, damit sie mir Arbeit abnehmen. Ich kaufe sie nicht, damit sie mir mehr Arbeit machen, indem sie mich verwirren. Und
ja, total.
Sagen wir so, die verwirren ja ohnehin, einfach weil sie so viele Charaktere haben und so viele Orte haben. Das ist ein vieles Hin- und Hergeblätter die ganze Zeit, um alle Sachen im Blick zu behalten. Ich finde die Aufteilung schon nicht schlecht, muss ich sagen, hier bei Masken des Nihala Totep, man hat immer einleitend, was passiert hier, man hat alle Charaktere, man hat dann alle Schauplätze und man hat die Karten und Handouts, aber wenn ich mich richtig erinnere, die Charaktere sind Verbündete, die man treffen kann, aufgeteilt und das hier sind Feinde und dazwischen ist noch was anderes, das ist auch irgendwie so,
Ja. Und was auch seltsam ist, es fällt gerade in dem London-Kapitel auf, die Nebenszenarien sind einfach auch mittendrin.
Ja.
Also das ist quasi so ein bisschen logisch aufgebaut nach, okay, von hier aus könnten die Leute jetzt ins Nebenszenario, deswegen kommt jetzt hier das Nebenszenario. Aber wenn ich die in dem Nebenszenario nicht spielen will, muss ich die immer überblättern. Und das sind halt in dem England-Kapitel, keine Ahnung, 60, 70 Seiten Nebenszenario, die ich dann immer wieder überblättern muss. Das ist halt super nervig.
Ja, also Aufbereitung ist schon ganz gut, aber es ist immer noch Luft nach oben. Und Diese Flowcharts sind ja gut. Aber wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass sie nur akut in dem Moment, wo du an einem Ort bist, gut sind. Ich habe trotzdem mir immer von Hand vereinfachte Abläufe, wie von welchem Ort zum nächsten am besten in der Story man fortschreitet, also was am logischsten ist und ich am besten so in der Reihenfolge vorbereite, aufgeschrieben, weil nur mit dem Flowchart,
Da ist zu viel drauf. Nur mit dem Ding, das kannst du vergessen. Ja, absolut.
Ja. Und dann sind meine Leute abgereist aus London, ohne ins Mizzer House gegangen zu sein. Das ist halt eben auch so dieses so, wir haben hier das Finale ausgelagert. Ja. Muss man nicht machen. Bye.
Ja, ist so, genau. Also ich habe dann noch so ein bisschen die Gavigan ihn hinterher, beziehungsweise ein paar Kultisten ihn hinterher schicken lassen, nachdem sie aus dem Mizzer House wieder abgehauen sind. Die haben sie aber abgehängt relativ gut, weil sie ein Boot zur Verfügung hatten. Und das hat dann funktioniert. Dann sind sie zur Polizei gegangen, weil einer unserer Ermittler Inspektor bei Scotland Yard war früher. Und haben dann, also ich habe es dann so erzählt, dass sie die Hinweise übergeben haben. Und später hören sie dann, dass Inspektor Barrington, der Vertreter von Scotland Yard, das Mizzer House gestürmt hat. Und dabei ist Gavigan erschossen worden bei uns.
Oh, nice. Gavigan ist also tot bei euch. Okay.
Ja, weil sie haben es nicht selbst gemacht, aber ich wollte ihnen sozusagen, weil sie eine sehr, sehr gute Idee hatten und das einfach über Scotland Yard gemacht haben, sehr, sehr viele Beweise gesammelt haben, wollte ich ihnen einfach die Befriedigung geben, dass sie wissen, okay, der ist jetzt nicht im Knast und wird wieder rausgelassen irgendwann, sondern der ist auf jeden Fall aus dem Spiel.
Okay.
Aber dafür ist Sarah Schafik noch da und hat natürlich dann den Kult einfach schnupp übernommen.
Übernommen, ja. Wir haben bei uns ist Sarah Schafik vermutlich entweder tot oder vorsichtig gesagt etwas verhindert erstmal, nachdem man sie in ihrem Club angegriffen und alles abgefackelt hat. Und
verständlich.
Dafür ist Mr. Gavigan noch sehr aktiv, also ja, andersrum als bei euch. Und abschließend muss ich sagen, London ist in erster Linie Hinweise sammeln, Hinweise sammeln, Hinweise sammeln, alle konzentriert halt bei der Penhue Foundation. Und vielleicht gegen ein Monster im Nebel kämpfen, das du eigentlich nicht besiegen kannst, es sei denn, du hast wirklich den spontan genau richtigen Einfall. Was weird ist als Abenteuer, aber es ist kein Abenteuer.
Nee, eigentlich nicht. Es ist halt wieder nach New York der zweite Infodump, den die Charaktere brauchen, damit sie mehr Informationen über alles bekommen, was eigentlich abgeht. So, also es fühlt sich immer noch an, als wäre man irgendwie in so einem Prolog. Und das ändert sich, finde ich, erst ab Ägypten so richtig.
Ja.
Weil dann wird erst richtig klar, wo geht die Reise überhaupt hin? Was ist eigentlich gerade Fakt? Worum geht's eigentlich überhaupt?
Ja, das ist. Also ich finde den Einstieg in New York, so wie er jetzt ist, ziemlich stark mit dem.
Ja.
Du findest denen halt tot. Und wir haben das Intro mit Peru gespielt, das sie neu geschrieben haben dazu, wo man den Jackson Elias, den Auftraggeber, den man dann tot findet, tatsächlich schon kennenlernt, damit man zu dem eine Bindung hat und überhaupt dann so nicht so, oh, random Typ ist tot. in meiner Charakterhintergrundgeschichte steht, dass ich den kenne, aber naja, ne, trotzdem, die Spielis sind nicht so richtig involviert, emotional, sag ich mal.
Ja.
Das ist schon ein ganz, ganz starker Auftakt, aber danach ist es dann Infodump und dann Kultisten entführen Leute und man weiß aber trotzdem nicht so richtig, warum. Ende.
Ja, und genau. Hier, und das führt sich in England fort eigentlich.
Ja, und hier ist es selber irgendwo hingehen, ganz, ganz viele Dinge durchgraben, ganz viele Zettel lesen und lebendig entkommen. Fertig.
Genau, ja.
Also irgendwie.
Also ich find's okay, aber ja. es ist auf jeden Fall nicht das beste Szenario der Kampagne.
Es ist schon wirklich so dieses, so, ach, was macht man schon in London? Etwas im Nebel und ganz viel in Büchern wühlen. Cool.
Natürlich ist es jetzt so, man könnte jetzt natürlich auch sagen, hey, aber die richtigen Abenteuer sind halt in den Nebenszenarios, aber wie schon gesagt, so, hey, die Zeit, also ich spiele schon 2 Jahre an der Kampagne wahrscheinlich am Ende. Da brauche ich nicht noch mehr, was mich irgendwie ablenkt. Zumindest nicht in diesem Fall.
Ja, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr irgendwie an stärkeren Verbindungen, um die Leute irgendwo hinzubringen. Obwohl der einzige Vorschlag, der in den Abenteuern dann ist, in Ägypten auch wieder ist, Leute werden entführt und gefoltert. Und das sind so Dinge, die mag ich nicht. Einfach auch persönlich nicht. Da hätte ich auch als Spielerin keinen Spaß dran. Dein Charakter wird entführt und gefoltert, damit du beim nächsten Teil des Abenteuers dabei bist. Weiß nicht.
Weiß ich auch nicht.
Das ist nicht so mein Ding.
Eine Sache habe ich noch, weil mir sie gerade auffällt, weil ich gerade die Seite offen habe. Wenn man zum Misserhaus fährt, gibt es in der Nähe an der Naze, das ist halt das ist halt so ein Fluss sozusagen und das ist ein Sumpfgebiet, wo das Ganze sich befindet, und da gibt es einen Turm. So. Und da gibt es eine Box, die ist ungefähr eine Viertelseite lang, wo alles über diesen Turm erzählt wird. Ist interessant, ist so ein alter Leuchtturm, da kann man hochklettern. Die Investigatoren können eine Schließtechnikprobe machen oder halt das Ding irgendwie aufsperren, um sich da hochzugehen. Können dann von dem Turm aus hinweggucken. Und dann steht dort, das Misserhaus kann man allerdings nicht sehen, da es etwa 2,5 Kilometer weit weg ist und von Bäumen verborgen wird. Warum? Okay, aber warum?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, warum?
Ich habe dann einfach gesagt, so, ja, ihr seht von da aus das Misserhaus, weil warum sollte man dann auf diesen Turm drauf? Der ist auch in der Karte rot eingezeichnet.
Das ist wieder Realismus versus.
Ja, wahrscheinlich.
Hat jemand gesagt, aber da sind immer Bäume drumherum. Ich bin ja dann doch immer auf der Seite von vernünftigen Game Design. Und wenn Leute irgendwo was machen und sogar eine Probe dafür ablegen, dann sollte auch was bei rumkommen. Deswegen unterstütze ich voll und ganz deine Entscheidung, die Bäume zu fällen. So.
Ja, so nämlich.
Ja.
Nicht in echt, nicht in echt.
Nicht in echt, nein, nur die imaginären Bäume rings um das Misselhaus.
Gut. Haben sich denn deine Leute dann wirklich entschieden, auch nach England, nach Ägypten direkt zu reisen? Weil bei mir war es so, es gibt in England einen Hinweis, der darauf schließen lässt, dass in Shanghai Jack Brady, der Leibwächter von Carlyle, noch lebendig ist. Und eigentlich wollten meine Leute direkt nach Shanghai fahren. Ich habe schon schwitzige Hände bekommen, weil ich dachte, oh nee. Dann habe ich ihnen aber gesagt, dass die Reise nach Shanghai, so wie es im Buch steht, einen Monat dauert. Und dann haben sie gesagt, ah, vielleicht nehmen wir doch erstmal Ägypten, das ist gleich in die Ecke.
Also den Hinweis haben sie bei mir nicht gefunden. Sie haben nur von okay. Sarah Shafiq gesagt bekommen, dass die Carlyle-Expeditionen generell nicht alle tot sind. Und ich habe ja den Vorteil, wie gesagt, dass wir es meistens auf Conventions spielen. Und ich habe dann einfach gesagt, nächste Convention spielen wir dann Ägypten.
Sehr gut, ja. Das hilft, glaube ich, Dinge zu sortieren, weil sonst kriegt man irgendwann schnell Kopfschmerzen.
Also ja, es ist. Ich habe natürlich gesagt, wenn ihr gar keinen Bock drauf habt, dann machen wir was anderes. Aber alle so, nö, Ägypten ist gut, Ägypten ist nicht so weit. Dann hier fahren wir jetzt dahin. Außerdem, wir kommen jetzt gerade von London, die Einreise ist da, glaube ich, am einfachsten. Wenn man beim Suezkanal aussteigt. Interessante Entscheidung auch so. Wo haben wir am wenigsten Probleme mit unserem Pass?
Auf nach Ägypten.
Auf nach Ägypten, ja. Und ich glaube, dann die nächste Station ist dann aus ähnlichen Pragmatismusgründen nach Kenia runter, durch den Kanal einfach Ostküste Afrikas runter und dann schauen sie mal weiter, weil keiner hat Bock, nach Australien zu fahren.
Ja. Nee, bei Australien ist bei uns auch komplett raus, da hat auch niemand Lust drauf, weil in Australien geht es ja hauptsächlich um diese Maschinenteile oder so, das sind viele dieser Hinweise, gehen dahin. Und da haben die Leute schon gesagt, so, ja, okay, mir egal, wir haben erstmal wichtige Dinge zu tun.
Okay.
Und deswegen ist bei uns wahrscheinlich Ägypten, Shanghai, gerade aktuell hoch.
So, dann Ägypten.
Ja.
Ägypten.
Zu zusammenfassen, was abgeht.
Also, in Ägypten kann man in erster Linie nachforschen dazu zu zwei Dingen. Die Penio Foundation buddelt da und man hat die Hinweise auf einen Händler, an der Artefakte verkauft hat. An die Leute von der Carlyle-Expedition beziehungsweise auch an die Penhew Foundation. Und das sind so die zwei großen Aufhänger und dann kann man da entsprechend weiter nachforschen. Und das eine führt einen dazu, dass da jemand magische Artefakte von einem Kult vor Ort, dem Kult des schwarzen Pharao, geklaut und weiterverkauft hat, weswegen die ihn auf dem Kieke haben und schon seinen letzten Laden abgebrannt haben. Deswegen ist der auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, der hat auch schon ganz viele Brandnamen und so. Mhm. Den hat schon einmal heftig erwischt. Und die Ausgrabung, die stattfindet von der Penhew Foundation, hat natürlich auch mit dem Kult zu tun. Denn die sind auf der Suche nach verborgenen Kammern, beziehungsweise die sind dabei geheimen Eingängen zu einem unterirdischen Labyrinth, in dem der Kult seine Rituale abhält. Dann kommen aber noch weitere Schauplätze dazu, denn sie brauchen für dieses Ritual insgesamt irgendwie drei Gegenstände. Sie wollen die böse Königin und Ehegattin von Nyarlathotep, Nitokris, wiederbeleben. Und dafür brauchen sie ihre Krone und ihren Gürtel. Brauchen sie noch irgendwas?
Und die Halskette.
Und die Halskette. Genau. Ja, genau. Dreimal Schmuck auf unterschiedlichen Höhen des Körpers. Für die Beine gab es nichts. So. Und deswegen müssen sie in eine Moschee einbrechen, wo Leute im Keller sitzen. Die Moschee ist aber keine Moschee mehr, sondern ist jetzt ein Sanatorium. Aber trotzdem gibt es noch heilige Männer, die im Keller sitzen und nur unregelmäßig von jemandem mit ein paar Brötchen versorgt werden und dort über ein Artefakt wachen. Und holla die Waldfee, die Verbindungen da teilweise zwischendurch zu ziehen. Und es gab dann eine vollkommen offensichtliche Verbindung, die nicht aber im Abenteuer drin ist. Das hat mich fertig gemacht. Die Moschee ist heute ein Sanatorium, und es geht, die Leute finden unter anderem Spuren, dass Leute dem Wahnsinn verfallen sind. Wo suchen sie? In einem Sanatorium. Die Leute sind quasi von alleine. Ach, dann müssen wir ja in dieser Moschee nachschauen, die jetzt ein Sanatorium ist.
Ah, schlau.
Was gar keine Verbindung ist, die das Buch oder beziehungsweise das Abenteuer selber zieht. Also, ja, bei mir sind die Leute zu dem Händler. Haben von dem dann erfahren, es gibt diesen Kult und macht ja nichts damit. Und ich habe da schon gesehen, der traut sich eigentlich nicht, mit den Leuten zu sprechen und will mit denen nur in einer Moschee reden. Das habe ich zwar nicht gemacht, weil irgendwie die Szene auseinanderzureißen und kommt später wieder, ist Riesenpotenzial dafür, die Leute machen zwischendurch was anderes und du verlierst eine halbe Stunde Zeit in einem beschränkten Zeitslot. Aber er hat darüber geredet, dass er halt in einer Moschee durchaus Zuflucht sucht. Aber in dem Fall halt bei den gelehrten Leuten in der inzwischen säkularisierten Moschee, weil da sind ja immer noch heilige
smart.
Männer.
Ja.
Und da dachte ich mir auch so, warum haben wir zwei Moscheen in diesem Abenteuer? wenn man die funktional zusammenlegen könnte und eher geistigen Beistand bei den heiligen Leuten sucht, die ohnehin schon bei dem anderen plotwichtigen Ort sind. Egal. Da war wieder Realismus. Oh, das ist aber ein Riesenzufall, dass das die gleiche Moschee ist. Ja, nein, das ist nicht Zufall. Das ist Streamlining.
Ja.
Ja. In der Moschee gibt es dann den Angriff, wo die Leute ein Artefakt stehlen. Und beim besten Willen, also man müsste da schon extrem die Leute pushen, dass sie von alleine dann sagen, Moment, habt ihr zufällig in dieser Moschee, ich habe da einen jungen Mann gesehen, der Essen runterbringt, Sie sind ein heiliger Mann, haben Sie hier zufällig noch mehr heilige Leute, die über ein Artefakt wachen?
Ja.
Also das ist schon...
Also das hat bei uns auch überhaupt nicht funktioniert. Also die, also... Ja. Ich habe dann irgendwann gesagt, die sind zu, bei uns sind sie halt in die Universität gegangen, weil natürlich, man guckt als erstes bei Cthulhu immer in die Bibliothek und die gibt's halt in der Universität und dann haben sie Dr. Kafur kennengelernt, das ist halt der leitende Wissenschaftler dort und den habe ich zu ihrem größten Helfer und auch ein bisschen Okkultisten gemacht. Der hat ihnen halt die ganze Geschichte von Nefren-Kar und Nitokris erzählt und hat dann auch darauf hingewiesen, dass es diese drei Gegenstände von Nitokris gibt, dass vermutet wird, dass diese Mumie, die verschwunden ist, die ja aus der einer Ausgrabung geklaut wurde, dass es sich dabei vielleicht um Nitokris handeln könnte und dass es eben in der Ibn Tulun-Moschee, dieser Moschee, von der du erzählt hast, ein Gegenstand gibt, der Nitokris zugeschrieben wird. Und dann sind meine Leute erst auf die Idee gekommen, gut, dann gehen wir mal mit dieser Moschee vorbei und sprechen mal mit dem Gelehrten, aber sie haben keinen guten Eindruck hinterlassen, sagen wir es mal so. Wir hatten eh nur eine Person dabei, die ägyptisch gesprochen hat. Zum Glück war es auch ein ägyptischer Landsmann sozusagen, der ist da geboren. Aber ich glaube, ich habe dann halt auch gesagt, so, Herr, ihr müsst ihn irgendwie überzeugen, weil er lässt natürlich nicht einfach irgendwen dahergelaufen ist, einfach in sein heiligstes Sanktum und lässt sich den Gürtel von Nitokris angucken. Und das haben die, glaube ich, massiv verkackt bei mir. Die haben irgendwie ganz, ganz blöde Argumente gehabt und haben dann auch noch den Schamwurf irgendwie verkackt. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, dann lässt euch nicht rein. Und dann mussten sie halt am nächsten Tag oder in der Nacht mussten sie mit allen sehen, wie die ganze Moschee in Flammen aufgegangen sind und der Gürtel weg war.
Genau. Also bei uns.
Das war dann bei mir so.
Ja. Bei uns war es so, es gibt ja da den, ist der Franzose oder so? Es gibt dann noch diesen einen.
Warren Bizarre, ja, der Franzose, ja.
Bizarre, ja.
Der ehemalige Helfer von Carlyle.
Genau. Der jetzt mit einem schweren Schaden, nachdem er gesehen hat, was Carlyle und Co. in der Wüste gemacht haben, wo sie eine Maske von Nyarlathotep beschworen haben, die Sphinx, der ist schwer angeschlagen geistig. Der ist in der Ibn Tulun-Moschee. Habe ich ihn zumindest dahin gepackt.
Ah, okay, das ist schlau, ja.
Ja, weil es war dann wieder, guck mal, der ist ja geistig angeschlagen. Und ich glaube auch, meine Leute haben dann gesagt, und wir haben schon gehört von dieser Moschee, wo die Leute geistig Kranke pflegen. Und dann habe ich ihn einfach dahin gepackt als Patienten. Ansonsten findet man den ja irgendwo im Vollrausch irgendwo in einem Hinterzimmer liegen.
Ja.
Und ich glaube, ich habe den dann einfach relativ flugs dahin gepackt. Ich habe jetzt meine Aufzeichnung und sowas alles nicht hier, ja, aber.
Das ist aber auch schlauer, weil dieses Trope, man findet irgendwie Leute in einem Hinterzimmer von einem Laden, gibt es, glaube ich, dreimal in diesem Abschnitt. Und einmal ist es bizarr, einmal ist es gibt noch so ein Nebenszenario, was wir auch gespielt haben, so ein niederländischer Wissenschaftler, der auch in so einem Hinterzimmer liegt vor irgendeinem Laden. Und ich glaube, der Händler selbst ist ja in seinem eigenen Laden. Aber das ist irgendwie, deswegen habe ich auch gedacht, so, das ist zweimal quasi die gleiche Szene, die da gespielt wird. Man trifft immer irgendeinen Typen, der am Rande des Wahnsinns ist. Das hätte man auch woanders hinpacken können, aber das hast du natürlich schlau gelöst mit der Moschee.
Ich bin so schlau. Ja, nein, es gibt halt mehrere Orte, die unterschiedliche Orte sind, aber ähnliche Funktionen haben. Es ist sehr redundant, das Kapitel.
Ja.
Und so geht's dann auch halt. Also bei uns war es dann auch so, sie haben zwar mit dem Chef von Ibn Tulun gesprochen und sie haben auch gar nicht so einen semi-schlimmen Eindruck hinterlassen, aber sie haben Zugang dann bekommen zum Patienten Bizarre. Der hat mit ihnen geredet und nachdem er ihnen dann quasi alles erzählt hat, was er da erlebt hat und was Carlyle gemacht hat in der Wüste und wie schlimm das war und sowas alles. Und er hat direkt gesagt hier, weil es gibt dann ja noch diesen Siegelstein, den die Leute, die ihn gepflegt haben, gefunden haben.
Ah, ja.
Und ich glaube, den hat er dann mitgenommen direkt. Weil
damit ihr gar nicht in die Wüste fahren
müsst. Exakt, weil ich nicht wollte, dass die erstmal noch irgendwo ganz woanders hinfahren und dann wieder zurück nach Kairo. Und nach dem Gespräch aber gab es dann direkt den Angriff und sie haben dann nur gemerkt, dass irgendwas ganz Bizarres in dieser Moschee passiert. Also irgendwie unter der Erde passieren Dinge, sie hören Schreie und dann haben sich alle so umgeguckt. Sie waren so im Innenhof in dem Garten, haben sich umgeschaut und dann irgendjemand so, sag mal, können wir über die Mauer klettern und abhauen?
Ja, was, gute Idee. Ja,
was ein Thema war, das sich weiter durchgezogen hat. Also sie haben da mitgekriegt, irgendwie, dass in der Ibn-Tulun-Moschee etwas aufbewahrt wurde, was wohl mit dem Ganzen zu tun hat. Also sowohl der Händler als auch Bizarre haben ihnen dann schon Hinweise gegeben, dass Mumie und Ausgrabung und Gegenstände und sowas miteinander zusammenhängen. Und sie haben da nur mitgekriegt, offensichtlich haben sie dann jetzt was aus der Ibn-Tulun-Moschee gestohlen, aber sie haben sich da nicht eingemischt, sag ich mal. Sie haben nur mitgekriegt, dass das passiert und dass da schlimme Dinge passieren. Fertig.
Und das war komplett Ägypten bei euch?
Nein. Okay, es geht noch ein bisschen weiter. Sie sind dann zu den Pyramiden von Gizeh und sind in die kleine Pyramide, wo ja ein Geheimgang gefunden worden sein soll von den Ausgrabungen. Und haben den mit einem brillanten, also einfach mit Würfelglück. Der ist ja quasi nicht zu finden, außer mit einem extremen Erfolg. Und irgendjemand direkt so, ja, ich habe eine 002 gewürfelt.
Ach, schön.
Ja, zack, direkt Geheimgang gefunden. Und dann habe ich etwas gemacht, wo ich schon wieder Orte zusammengelegt habe. Weil es gibt, wenn man weiter nach Süden fährt, das Nil, den Nil hoch, gibt es dann ja die Stelle, wo man den Ort finden kann mit der Himmelskarte in einem Nyarlathotep-Heiligtum. Und das habe ich auch dorthin gelegt, weil das echt wichtige Informationen sind.
Ja.
Die man sonst einfach nicht findet. Also, ja.
Genau, in diesem Raum mit der Himmelskarte kriegt man quasi den gesamten Metaplot erklärt.
Mhm. Waren der deine Leute Kampagne. Da? Sind die zum Glück schon. Also die sind in die Wüste gefahren oder hast du es auch verlegt?
Nein, ich habe sie in die Wüste fahren lassen tatsächlich. Ich habe das quasi alles genauso gemacht, wie es im Buch stand, weil, wie gesagt, wir ja auch ein bisschen mehr Zeit haben. Und ich fand es ganz nett, dass sie mal aus Kairo rausgekommen sind, weil ich habe schon die ganze Zeit so ein bisschen damit gespielt, dass die Bevölkerung von Kairo sich so langsam auch gegen die britische Besatzung aufbegehrt. Yeah. Weil Ägypten ist ja jetzt ist zwar schon unabhängig, aber es gibt noch britische Soldaten sozusagen da und ein britisches Konsulat. Und da unser ägyptischer Spieler, also der Spieler, der den ägyptischen Charakter spielt, halb Brite, halb Ägypter ist, fand ich das ganz interessant, das halt mit so einzuweben. Mhm. Und deswegen sind sie ab und zu mal aus Kairo abgehauen, weil sie gesagt haben, okay, das wird jetzt hier gerade ganz schön heiß. Und gleichzeitig habe ich im Hintergrund gedacht, okay, Omar al-Shakti kennt die, weil Sarah Jafik hat natürlich Omar al-Shakti sofort alles erzählt, was in London passiert ist. Mhm. Und deswegen stachelt der auch so ein bisschen die Wut der Leute an, um gegen die Westler, gegen die Ausländer und so weiter, um so ein bisschen für Verwirrung und für Probleme zu sorgen für die Investigatoren. Deswegen sind sie immer mal wieder in die Wüste gefahren. Sie waren zum einen bei der Clive-Expedition. Das ist die Expedition, die gerade von der Penyo Foundation finanziert wird. Da gibt es aber auch nicht so super viel Interessantes zu finden. Aber sie können dort, also man spricht dort mit Agatha Broodmore, das ist eine Okkultistin. Und die hat tatsächlich einige interessante Informationen. Die sagt nämlich einem, es gibt übrigens diese Legende um Nitocris, dass man die wiederbeleben kann. Und sie glaubt da auch ganz fest daran und so. Und da haben meine Spieler das erstmal gecheckt, so, okay, vielleicht ist das der große Plan der Bösewichte hier, dass sie Nitocris wiederbeleben wollen. Und dann, kann man eben der Spur von der Kal-Expedition folgen, um nach Dashur zu kommen und in die Knickpyramide. Und da ist eben dann im Buch zumindest dieser Raum, dieses Heiligtum von Nyarlathotep, wo zum einen diese Sternenkarte ist, als auch eine Landkarte, wo Kenia, Australien und China eingezeichnet sind, als große Punkte, wichtige Punkte. Und da haben quasi meine Spieler das erste Mal gecheckt, okay, darum geht's eigentlich, das hier sind die wichtigen Sachen, das korreliert ja mit den Sachen, die wir irgendwie wissen. Und da hatten wir das erste Mal so einen Aha-Moment. Und sie haben tatsächlich auch mit Nyarlathotep gesprochen. Eine Person war kurz davor, sich auf seinen Thron zu setzen. Mm. Und da steht irgendwie drin, wenn irgendjemand sich auf seinen Thron setzt und Nyarlathotep beschwören wird, kriegt er irgendwie ein W100 Stabilitätsschaden oder irgendwie sowas, also keine Ahnung. Aber hat die Person zum Glück nicht gemacht. Und dann haben sie ein bisschen mit Nyarlathotep geredet und das war eine sehr, sehr schöne Szene. Deswegen wollte ich die auch unbedingt dabei haben und habe die schon so ein bisschen dahin geleitet, dass sie auch dahin gehen zu diesem Heiligtum, weil ich die Szene sehr, 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 sehr stark finde. Sowohl inhaltlich als auch halt von der Aufmachung her.
Ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo ich mir nicht mehr sicher bin. Mein Gedächtnis ist so eine kuriose Sache, weil ich habe mir das auch überlegt, wie das Gespräch mit Nyarlathotep wäre. Aber ich glaube, wir haben es nicht gespielt. Aber wir hatten schon ein Gespräch mit Nyarlathotep im Peru-Intro. Da hat er das erste Mal mit ihnen geredet, weil da ist man ja mit einem Besessenen unterwegs. Übrigens, dieses Thema, die Truppe macht das Abenteuer nicht zu Ende, zieht sich seit diesem Intro durch. Da sind sie auch unterwegs zu der verlorenen Pyramide in der Nähe vom Titicacasee. Und auf dem Weg dahin wurde ihnen das alles zu weird mit ihrem schwerkranken Auftraggeber und seinem seltsamen, stummen Leibwächter und haben die quasi herausgefordert, haben den Leibwächter, nachdem der sich als Monster herausstellte, dann erledigt. Und der Besessene, durch den hat dann Niala Tote mit ihnen geredet. Zumindest ein bisschen was schon an Foreshadowing gemacht. Wir sehen uns wieder.
Ich finde es auch absolut fair, wenn jeder Held sagt oder jeder Investigator, nee, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, lass uns weiterfahren. Es ist vollkommen richtig, weil es haben auch meine Spieler gesagt, so hey, eigentlich mit gesundem Menschenverstand müsste man spätestens jetzt sagen, wenn hier die Unruhe losgehen, komm, wir hauen erstmal ab und kommen irgendwie später wieder. Aber das ist natürlich nicht für die Geschichte, es ist halt einfach nicht sinnvoll. So.
Ja.
Und deswegen, da muss man schon ein bisschen mit dem Auge zudrücken und nicht ganz so, aber mein Charakter ist halt so spielen.
Stimmt. Agatha Broadmoor, hattest du gerade schon erwähnt, die hatte ich gerade noch vergessen. Ja, in die sind die Leute auch reingelaufen im Hotel.
Ah, sehr gut.
Und sind da auf sie gestoßen und sie hat erzählt, ja, ich bin hier für die Pennyhoe Foundation, Nitocris, bla bla. Die ist ja eigentlich da, sogar mit der Absicht, zumindest steht in ihrem Hintergrund drin, den Geist von Nitocris zu bannen, weil sie ein mächtiges Spiritistenmedium ist. Das bindet sie natürlich nicht so direkt, aber dann ist zumindest so, ich kenne mich damit aus. Wäre sicher nicht gut, wenn die zurückkommt. Die soll nicht so nett gewesen sein, so ungefähr. Und, naja.
Genau, richtig, ja.
Also zumindest die Spur hatten wir auch gelegt. Das heißt, sie haben jetzt, es gibt hier diesen Kult, der ist sehr rücksichtslos, der stiehlt Dinge, die Mumie ist verschwunden, die Pennyhoe Foundation hat in der Nähe gegraben, das hat alles miteinander zu tun. Offensichtlich wollen Leute irgendetwas mit dieser Königin vom Ende der 6. Dynastie machen. Auf geht's.
Übrigens, ich finde es gibt ja auch diesen Infodump von Dr. Kafur, der nochmal erklärt, die Zusammenhänge von Nefrenkar und Nitocris und wem auch immer, finde ich sehr gut aufbereitet. Das fand ich wirklich ein tolles Gespräch, weil man dafür, da lernt man auch wirklich viel so über ägyptische Geschichte ein Stück weit, wie das mit den Dynastien funktioniert und so. Natürlich ist jetzt Nefrenkar der böse Pharao, der schwarze Pharao jetzt nicht unbedingt in der echten ägyptischen Mythologie behandelt, Nitocris aber glaube ich schon.
Die ist eine historische Person ja gewesen.
Aber genau.
Sie war halt einfach
Ob sie böse war.
Sie war wohl rücksichtslos.
Okay, also gut. Ist man manchmal als Pharaonin halt.
Ja, also sagen wir mal so, im Vergleich mit anderen HerrscherInnen der Antike und der frühen Geschichte im Mittelfeld.
Eben, genau, deswegen. Und das fand ich sehr, sehr gut aufbereitet. Und war jetzt eine Frage an dich. Ihr wart, du hast deinen Leuten auch diese Sternenkarte und so weiter gezeigt. Konnten die damit was anfangen?
Ja, also sie hatten ja schon Hinweise auf Kenia, sie hatten Hinweise auf Australien und sie hatten Hinweise auf Shanghai. Und dann sahen sie diese Karte mit den Rubinen, wo all das dann verbunden ist und haben gesagt, oh, diese Orte. Und sie haben, glaube ich, ziemlich gut gewürfelt, als sie sich die Sternenkarte angeschaut haben und beziehungsweise den Streifen, der auch auf der Karte am Boden ist. Und waren dann so, Moment, das sieht aus wie eine Sonnenfinsternis. Das heißt, sie haben jetzt Orte und sie haben auch einen Zeitpunkt. Also bei ihnen ist tatsächlich jetzt die tickende Uhr am Laufen. Die haben teilweise wirklich brillantes Würfelglück in den richtigen Momenten. Ja.
Also bei uns war niemand dabei, der Astrologie kann oder Astronomie. Das heißt, jemand hat irgendwie mit 1%, oder ich habe sie, glaube ich, auch dann auf Cthulhu Mythos oder Okkultismus oder so würfeln lassen, das hat auch nicht funktioniert. Aber, das verrät ihr das Abenteuer aber nicht, ich habe dann zwischendurch ein bisschen gegoogelt, sie haben dann halt gesagt so, ja, gibt's hier irgendwo eine Sternwarte oder so in der Nähe? Und ich schon so, hä, Sternwarte in Ägypten? Ah, wird's bestimmt nicht geben, hab kurz gegoogelt. Es gibt eine Sternenwarte in fast schon Sichtweite zu den Ruinen von Memphis in Helwan. Das ist ein Ort, wo meine Leute ständig waren, weil sie da quasi übernachtet haben, wenn sie in der Wüste waren. Da gibt es eine Sternwarte.
So quasi, wo gibt es eine Sternwarte? Ja. Da drüben.
Genau, und ich hab dann gesagt so, ja gut, dann könnt ihr halt dahin, weil natürlich macht das Sinn. Und dann haben sie sich da halt mit einem lokalen Astronomen angefreundet, der denen das alles erklärt hat. Weil es macht halt Sinn, wenn da eine Sternenkarte ist, dann sind natürlich auch Leute, die sich mit Sternenkonstellationen auskennen und dann haben die das halt für die übersetzt. Ich frage mich nur, warum es im Buch nicht drin steht, weil ansonsten ist es halt wirklich so, wenn du niemanden dabei hast, der einen guten Würfel da würfelt oder nichts mit Astronomie zu tun hat, dann sagen die, ja gut, machen wir erstmal weiter. Weil diese ganzen Informationen, zumindest diese Sternkarte, können sie dann halt nicht entschlüsseln. Und so haben sie bei mir auch eben das Datum bekommen. Da würde ich gerne dich noch kurz fragen, weil bei dir ist es vielleicht eh nicht ganz so relevant, aber es gibt ja sozusagen in dem Abenteuer ein Spoiler-Zeitlimit. Ne? Das wird dann ja damit enthüllt. Und im Original ist es so, dass das dass die gesamte Kampagne ein Ingame-Jahr dauert, ungefähr. Dass man quasi ein Jahr, nachdem man beginnt, ist quasi dieses Zeitlimit zu Ende und die Sonnenfinsternis findet statt. Mhm. Ich habe das bei mir deutlich nach vorne gelegt, weil ich schon gemerkt habe, wir sind jetzt bei uns gerade im Februar, also im Monat 2, und wir haben die Hälfte der Kampagne schon durch, dass sie ansonsten monatelang einfach Däumchen drehen könnten.
Ich habe es nicht nach vorne verlegt, weil ich ja, wie du auch gerade schon sagtest, besser steuern kann, wann die Leute wo sind. Also ich habe den Zeitpunkt genommen, der im Buch steht, wann diese Sonnenfinsternis ist. Ich habe auch schon überlegt, eben wie kann ich diese Informationen irgendwie mit reinbringen oder sonst irgendetwas. Wir haben eine Fotografin dabei, so macht sie vielleicht ein Foto davon, das können sie später rumzeigen oder sonst irgendetwas. Aber ja, wir hatten da wirklich einfach Glück. Aber das ist eine Menge Information, die extrem hilfreich ist, sag ich mal. Ich meine, der Hintergrund davon ist, ja, La Totep wollte eine PowerPoint-Präsentation für seine Anhänger machen und hat deswegen diese Karte an die Wand beschworen. Das finde ich irgendwie auch schon geil.
Ja. So. Oder weil sie es einfach nicht gecheckt haben, einfach so, Moment mal, ich mach's euch nochmal klar. Ja, hier, also, das.
Moment, also wo müssen wir was machen? Und ich dachte, Sonnenfinsternis ist überall gleich. Nein, habt ihr gar keine Ahnung von Himmelsmechanik. Okay, ich erkläre es euch nochmal. Also, dass er nicht so ein kleines Sonnensystemmodell irgendwie da hingestellt hat oder so. Ich finde es irgendwie süß, dass auch große Alte offensichtlich manchmal Hilfe brauchen, ihren Untergebenen die richtigen Informationen zukommen zu lassen.
Ja, das fand ich auch sehr nett. Und er kann es danach nicht mehr wegmachen, weil es halt da.
Ja, er hat die Tafel nicht
abgewischt. Gold oder so gepackt. Ah, verdammt.
Stimmt, er hat Rubine in der Wand entstehen lassen. Eitle Sau. Ja. Bei mir ging dieser Raum dann direkt in das Labyrinth des Finales über. Also, es gibt dann für die, die jetzt nicht wissen, welches Labyrinth. Entschuldigung, es ist ein Irrgarten. Wir sollen ja die Begriffe sagen.
Ja, es ist ein Irrgarten.
Es ist ein Irrgarten, der praktischerweise in der realen Welt bis heute unerkannt die Sphinx und die Pyramiden und noch einen zufälligen Ort ein Stückchen weiter weg miteinander verbindet.
Und zwei Löcher, die einfach irgendwo in der Wüste sind.
Ja, genau. Das war der andere Ort. Der ist nicht markiert, ne? Das ist einfach irgendwo. Hier ist
genau. Einfach, hier führt ein Schacht nach unten. Okay.
Ja, also man kann einsteigen über den geheimen Gang in der kleinsten Pyramide von den dreien. Man kann ein Ritual bei der Stele vor der Sphinx machen, die frisch freigelegt ist zu dem Zeitpunkt. Also das ist ja tatsächlich historisch, dass die Sphinx größtenteils verbuddelt war. Und zu dem Zeitpunkt hat man aber einem französischen Ingenieur den Auftrag gegeben, sie freizulegen. Und der hat als erstes eine Stele dann freigebuddelt zwischen ihren Pfoten. Und wenn man da das richtige Ritual mitmacht, wird es zum Portal. Man kann da durchgehen. Und dann gibt es noch ein Loch in der Wüste. Weil, warum
genau,
nicht?
Genau, ja.
Vielleicht war da mal was. Keine Ahnung. Also bei mir haben die Leute beobachtet, dass da irgendwie Sachen bei der Sphinx sind. Sie sind selber in die kleine Pyramide rein, haben ja wie gesagt das gefunden, haben einen Ort, der eigentlich ganz woanders ist, gefunden. Und dann sind sie weiter durch diesen Irrgarten geirrt, sind nicht in tödliche Fallen reingelaufen, haben gehört, dass da andere Leute unterwegs sind. Und zum Schluss haben sie einen Blick in die große Halle geworfen, die sehr viele spannende, sehr tödliche Dinge enthält.
Mhm.
Haben deine Leute damit irgendwas interagiert von, hier ist eine Treppe, die führt in die Hölle, über hier sind halbmenschliche Monstren, bis hin zu, da hinten wird eine Königin wiederbelebt?
Es war ganz furchtbar.
ich bin sehr gespannt. Ich lege mich zurück und hole das Popcorn.
Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist dieses Event gerade einen Tag her.
Mhm.
Spoiler, einer unserer Charaktere ist in diesem Raum gestorben.
Mhm.
Vollkommen zu Recht. Es tut mir leid, aber ich habe den am Anfang der Session habe ich gesagt, so, hey Leute, ihr geht jetzt dahin. Es kann jederzeit soweit sein, sagt der Motto, ne?
Mhm.
Erstmal war es für meine Leute ein bisschen schwierig, den Ort überhaupt zu finden, weil sie waren nicht in der Mykerinos-Pyramide, haben also den Geheimgang nicht gefunden und wussten generell nicht genau, wo die Leute sich überhaupt treffen. Sie haben durch einen Kontakt gehört, dass Omar Ashakti regelmäßig Leute zusammensammelt und irgendwo hinfährt, um irgendwas zu machen. So, und deswegen haben sie sich dort eingeschleust. Unser ägyptischer Staatsbürger hat sich dort als Fahrer verdingt und hat sich da bei Omar Ashakti einschleusen lassen und wurde dann sozusagen als möglicher neues Mitglied der Versammlung mitgeschleppt und die anderen sind dann der Prozession gefolgt. Die sind also dann zu der Stele, sind da durch, Die haben gesehen, dass noch mehrere andere Geiseln dabei wurde. Es waren der Typ, der sich getarnt hat, wurde dann auch als Geisel genommen und sind den Leuten dann durch die Stele in diesen Irrgarten geführt. Sie wussten aber vorher schon, okay, das wird super gefährlich. Und ich habe Dr. Kafur ihnen zwei Sachen beibringen lassen. Einmal den Zauber Svorische Zeichen, okay, um Zauber zu unterstützen und um so ein bisschen zumindest einen leichten Schutz gegen Mythos-Kreaturen zu haben. Und den Zauber Feuervampir beschwören. Weil um dieses Ritual, was da unten stattfindet, zu verhindern, muss man halt entweder da alle töten oder man kann diese drei Kunstwerke oder diese drei Schmuckstücke von Nitocris zerstören oder ihre Mumie. Das Problem ist nur, die ist halt gegen normales Feuer und gegen alles Normale komplett immun. Deswegen habe ich gesagt, okay, die brauchen irgendetwas Übernatürliches, was ihnen hilft, quasi ne das magische Schwert plus eins, damit sie magischen Schaden verursachen können, um zumindest eine Option zu haben, da unten irgendwie dieses Ritual aufzuhalten. Weil ansonsten ist das nicht machbar. Und ich habe ihnen das genauso gesagt, ich glaube zwei Sessions vorher. Und dann ist es so gelaufen, der Investigator, der mit in dieser Geiselgruppe war, hat sich losgerissen und ist in die Tunnel gelaufen. Die Kultisten haben aber gesagt, so ja gut, lass ihn laufen, ist auch egal. Die wussten ja nicht, wer er ist und sind dann einfach in die Ritualkammer. Und dann ging quasi dieses ganze Ritual los. Und meine Helden haben sich zu folgendem Plan entschieden. Die eine Person hat versucht, einen Weg in die Kammer zu finden, ohne dass man durch den Haupteingang geht. Es gibt da so eine Art Gang, der zu einer Brücke führt, die etwas erhöht in diesem Raum sich befindet. Also perfekte Punkt, um von da aus rumzuschießen. Den Gang hat er aber nicht gefunden, leider.
Ja, dafür muss man ja sogar noch einen weiteren irgendwie Zauber beherrschen, genau, ja, um dahin zu kommen.
Das hätte ich ihm sogar durchgehen lassen. Da hätte ich sogar gesagt, so nee, ne, hätte er das gefunden, wäre er auch hingekommen, so, aber er hat ihn einfach nicht gefunden, leider. Und zwei unserer Charaktere haben sich dafür vorbereitet, den Feuervampir zu beschwören. Und unser Inspektor, der von Scotland Yard, wollte sich in den Raum hineinschleichen, während da das Ganze stattfindet, um die Geiseln halt irgendwie zu retten. Weil er ist halt so sehr, ne, er ist halt Polizist, er muss diese Geiseln retten, das ist von seiner Hintergrundgeschichte ganz klar drin. Und ist dann einfach in den Raum reingegangen. Und ich habe schon gesagt, so, ey, im Buch stehen drin, es sind 200 Kultisten anwesend. Das ist völlig irre. Die kann man nicht besiegen. Es ist nicht möglich. Ich weiß nicht, wie man dieses Ritual ohne irgendeine Art von Zauber aufhalten soll. Ich hab das schon runtergemacht auf, glaube ich, 30 oder so. Und trotzdem ist er da reingegangen, wurde dann von diesen Mischwesen, Tier-Mensch-Mischwesen angegriffen. Und dann haben die anderen den Feuervampir losgelassen. Als erstes, die haben es geschafft, ihn zu beschwören. Der erste Bindungsversuch ist aber fehlgeschlagen. Das heißt, der Feuervampir hat sie dann angegriffen, statt einem Befehl zu gehorchen. Dann habe ich ihnen erlaubt, okay, sie dürfen nochmal einen Bindungswurf machen. Das hat dann wiederum funktioniert. Und dann hat leider einer unserer Charaktere, der diesen Bindungswurf geschafft hat, sich nicht mehr an das erinnert, was ich ihm vorher gesagt habe und hat dem Feuervampir den Befehl gegeben, Zitat, töte alles, was eine Robe anhat. Das bedeutet, der Feuervampir ist dann in diesen großen Saal hinein und hat jede Runde einen Kultisten getötet. Und das war's.
Okay.
Da konnte ich dann irgendwann auch, also ich saß dann einfach nur da und hab ich mir gedacht, so, ja, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Also, das ist halt sozusagen die einzig große Waffe, die sie hatten. Und sie haben sie halt auf die Kultisten geschickt, auf die ganz normalen, stinknormalen Leute, die gerade überhaupt keine Bedrohung waren. Da habe ich halt gesagt, so, ja, sorry, dann ist es halt so, dann schaffen sie nicht, dieses Ritual aufzuhalten. Weil dann ging es schon los, dass Broodmoor und der andere Typ dann eben getötet worden sind, dass Nitocris wiederbelebt worden ist. Und der Inspektor hat eben weiterhin versucht, die Dingens zu holen, die Geiseln, wurde dann aber von einem Halbmensch, Halbibis zu Boden gepickt.
Okay, du hast die unwürdigste Variante von einem Kind des Anubis oder wie sie heißen?
Genau.
Gewählt.
Also technisch gesehen lebt er auch noch, aber es ist niemand mehr da, der ihm helfen kann und er wird jetzt gerade zu Nitocris gebracht.
Ah, schön.
Und er hat null Lebenspunkte, also. Ja. Er hat aber, glaube ich, vier Constitution-Würfe geschafft. Also er ist technisch gesehen noch am Leben. Unser Pfarrer hat dann noch versucht, ihn rauszuholen, ist aber auf halbem Weg umgekehrt, weil er gesagt hat, okay, das funktioniert nicht, weil dann hat auch schon der Boden gebebt und irgendetwas regt sich unter der Pyramide. Mhm. Und ist dann auch gegangen und hat gesagt so, ja, sorry, nee, das ist ein verlorener Kurs und ist dann auch abgehauen mit den anderen beiden.
Ja. Dieser Raum ist so eine Schichttorte des Todes.
Absolut, ja. Und auch eine komplett unnötige Schichttorte des Todes. Da sind so viele Sachen drin, die einen umbringen können, die völlig sinnlos sind, aber egal. Da gibt es diesen Gang, es gibt eine Treppe, die in einen unwürdigen, die in die Hölle führt, genau. Und dann steht in dem Buch drin, ab hier kommen die Charaktere in ein anderes Gebiet, was sich der Spielleiter selbst ausdenken muss. Warum gibt es diese Treppe dann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, weil es ist zu lange her, dass ich also ich habe die Story als Hörbuch irgendwann mal gehört. Mhm. Gefangen im Grab der Pharaonen, glaube ich, ist der Titel auf Deutsch. Aber halt die Geschichte, auf der diese ganze Sache beruht hier. Und ich glaube, viel davon, was da drin ist, hat damit zu tun, dass es halt kanonisch da drin sein soll. Ich weiß es aber nicht. Aber dieser Raum, ja. Erstens, das sind diese Kinder des Anubis, diese Halbmensch, Halbtier, Mumien, Monster-Dinger. Die stehen einfach zwischen den Säulen rum und wenn jemand reinkommt, der da nicht hingehört, essen sie ihn. Dann gibt es diese Treppe.
Die sind auch ziemlich stark.
Ja, da braucht man schon mehr als einen Molotow-Cocktail. Dann gibt es diese Treppe in die Hölle. Und dann gibt es noch selbst wenn du früh da bist, es schaffst irgendwie dich da durchzuschleichen, ohne von den Kindern des Anubis gefressen zu werden. Oder und auch nicht neugierig bist und runter in die Hölle steigst. Und dann gehst du vielleicht ans andere Ende. Und da heißt es, da ist so ein dunkles Loch. Da könnte man sich vielleicht gut drin verstecken, zum Beispiel, um das Ritual zu beobachten. Aber das ist das Loch, aus dem die Sphinx kommt.
Ja, yep, ein riesiges Monster. Gigantisch.
Ja, also es wird erst beschrieben, das Erste, wenn die Sphinx auftaucht, das Erste, was man sieht, ist ein Monster, was so groß wie ein Ochse ist und 5 Köpfe hat. Aber dann wird einem klar, das sind keine 5 Köpfe, sondern das sind 5 Finger. Das ist nur die Hand der Sphinx. Mhm. Und das eigentlich.
Und selbst wenn man die sieht, verliert man schon 1W8 Stabilität.
Ja, und wenn man
nur wenn man die Pfote sieht.
Genau, und wenn man die Sphinx sieht, ist es schon irgendwie 1W20 oder so oder mehr.
Ja.
Es ist wirklich. Ich hatte so die Vorstellung, sie tiptoen da so vor dem Ritual tatsächlich erfolgreich irgendwie durch, was weiß ich, sie finden das richtige Ritual, um oben auf diesen Steg zu kommen, verstecken sich dann und dann kommt von hinten so ein excuse me.
Ja, so eine riesige Pranke titscht dir so auf die Schulter. So,
hi. Ah. Ja. Und dann halt 200 Kultisten und Hohepriester und Nitokris wird wiederbelebt. Also bei uns ist es folgendermaßen gelaufen. Die Leute kommen zu dem Eingang, der aus dem Irregarten führt, nicht durch den Haupteingang. Also, und sie kommen früh genug, dass das Ritual noch nicht angefangen hat. Sie haben nur mitgekriegt, dass da Dinge passieren. Und sie schauen da rein und sehen halt, da hinten ist eine Mumie aufgebahrt und da stehen Monster rum und da ist eine komische Treppe und hinten ist ein großes schwarzes Loch. Und dann habe ich eben Leute erscheinen lassen, die Agatha Broadmoor entführt haben und da schon reinbringen. Nein, weil die brauchen sie als Opfer, um Nitokris Geist zu beschwören. Also sie drehen quasi den Spieß um. Sie ist ja da, um den Geist zu verbannen. Und sie, ach, wir haben ja aber ein starkes Medium. Das ist ja hervorragend, um einen Geist zu beschwören. Und meine Leute schauen sich das an. Oh ja, die werden jetzt diese Frau opfern. Dann werden sie vermutlich die böse Königin wieder beschwören. Und dann haben sie sich umgedreht und sind gegangen.
Das ist die einzig sinnvolle Aktion in diesem Fall.
Ja, also so wie das Abenteuer da drin steht, auf jeden Fall. Also ich sage den Leuten ja meistens, dass sie mir vertrauen können, dass es keine wirklich falsche Entscheidung in einem Abenteuer gibt, weil wir kriegen das alles schon irgendwie hin. Mhm. Aber da werden sicherlich Leute gestorben. Das ist ja auch okay. Ich finde, das gehört bei Cthulhu dazu, ja, dass du jederzeit draufgehen kannst. Weil die Charaktere auch unglaublich flimsy sind und sehr, sehr schnell sterben können. Also eine Shotgun-Ladung kann mit einem guten Wurf reichen, um jemanden zu töten, was ja realistisch ist, sagen wir mal. Ja, und dann
absolut.
Sind
und damit muss man auch bei so einer langen Kampagne, finde ich, muss man damit leben, weil es steht überall. Ich finde es auch reizvoll, weil es nochmal einen eigenen Drive gibt, mal mit so einer tödlichen Kampagne zu spielen und eben nicht zu wissen, dass am Ende die gleichen Charaktere sind wie am Anfang. Mhm. Deswegen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen, ich versuche die Leute schon, ich gebe denen auf jeden Fall keine Plot-Armor, ich versuche fair zu ihnen zu sein. Aber ich sage denen halt auch immer so, hey, Abby, jetzt wird's richtig gefährlich. Jetzt werden die Handschuhe abgezogen. So.
Wobei ich auch zugeben muss, dass eine meiner Lieblingssachen als Spielleitung ist, eine schöne, coole, dramatische Sterbeszene zu erzählen.
Ja.
Das bietet sich bei anderen Systemen nicht so oft an.
Das stimmt, ja. Absolut. Dafür. Und bei mir ist es so ein bisschen diese Nachwirkung, dass man sich dann nochmal am Grab trifft und nochmal alle sagen etwas und so. Man macht irgendwie Flashbacks, das gefällt mir persönlich ganz gut.
Ja. Ja, gut. Meine Leute sind wieder raus, sind wieder aus der Pyramide des Mykerinos oder Mykerinos oder ich weiß nicht, wo die Betonung ist. Es ist ja die griechische Version des Namens, die hat irgendeine Silbe, die wichtiger ist.
Ja.
Aber ich weiß nicht welche. Und auf jeden Fall kommen sie da wieder raus, machen den Geheimgang wieder zu und gehen raus und sehen, dass da jetzt gerade ein Riesenhaufen Kultisten mit Fackeln in Richtung des Eingangs vor der Sphinx ziehen, sagen, jupp, die werden jetzt eine böse Königin wieder erwecken. Dann gehen sie zum Zug, sagen, sag mal, fährt hier noch was? Is the bus still running? Und hauen ab, Ende des Abenteuers.
Ja, das ist gut so. Also was
für
soll,
sie
was soll man
ist
machen?
Das ist so. Ja.
Ja.
Also ich hätte ihnen auf jeden Fall ermöglicht, dass sie noch Teile des Rituals mitbekommen können.
Ja.
Und was weiß ich, oder ein paar Leute ablenken, bevor sie fliehen oder sonst was. Oder sie haben ja gesehen, dass Agatha Broadmoor als erstes reingebracht wird. Ich hätte ihnen auch zugestanden, dass sie, wenn sie sehr irgendwie, was heißt sie zugestanden? Ich hätte es cool gefunden, zugestanden ist so das falsche Wort. Ich bin hier als Spielleitung ja nicht dabei, um den Leuten irgendetwas zu erlauben oder nicht, sondern einfach nur, um zu judgen, ob es cool ist oder nicht, wenn dann. Also es wäre sicherlich auch möglich gewesen, zu versuchen, Agatha Broadmoor zu retten, bevor der Haupttrupp der Kultisten eintrifft und damit das Ritual zu verhindern und dann mit der verwirrten Spiritistin unter dem Arm so schnell als möglich aus Ägypten zu fliehen.
Ja.
Naja, ist aber nicht, ne?
Eben, was soll man auch machen? Und tatsächlich, ich finde auch die Szene in diesem, also diese Beschwörungs-, diese Zeremonieszene ist wahnsinnig gut beschrieben.
Ja,
die
ist
super spannend.
Cool.
Die ist mega gut. Deswegen finde ich es auch schade, wenn man das nicht sehen würde, so, ne? Aber es ist halt die sinnvolle Variante. Es ist halt so ein bisschen, also dieser Raum ist so ein bisschen, wenn ihr da seid, seid ihr tot. Aber das, was ihr noch gesehen habt, war cool.
Ja.
Immerhin. So.
Also, ja, was vielleicht cool gewesen wäre, wenn einer, so in meiner Vorstellung, eine Person sagt, okay, ich halte so viel auf, wie ich kann, haut ab mit Agatha.
Ja.
Und dass diese Person dann noch, dann wirklich die Chance hat, entweder Nitokris zu sehen oder zumindest die Sphinx und was da alles passiert und dann einen richtig coolen Heldenabgang zu haben, irgendwie noch den Mantel aufzumachen und die Granate rauszuziehen oder so.
Ja.
Das wäre cool gewesen. Gab's halt nicht. Und das ist dann der Punkt. Ich werde die Leute dann jetzt nicht unbedingt zwingen. Ich habe ihnen so schon ja ganz, ganz viele Dinge vor die Füße fallen lassen und sonst irgendetwas. Das ist was auch zeitlich eine Sache ist. Ich glaube, die Leute haben dann auch auf die Uhrzeit geguckt und gesehen, wir spielen jetzt schon über 3 Stunden. Und der Slot wird schon bald vorbei sein. Mary plant sicherlich nicht mehr jetzt eine Riesenszene hier drin. Das ist dann ja so ein Metagaming-Gedanke, der noch
Stimmt.
mit reinspielt. Ich denke, der hat dazu beigetragen. Deswegen ist jetzt auch die Überlegung, die nächsten Stationen nicht mehr ganz so irrsinnig verdichtet zu machen, sondern eher wieder wie New York zu spielen. Ich glaube, New York haben wir 3 Sessions gespielt. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Länge für die einzelnen Kapitel, 3 Sessions zu machen.
Ja, ich glaube schon. Also wir haben jetzt, glaube ich, 8 bis 10 Folgen in Ägypten und irgendwie 5 bis 8 in England oder so. Das fand ich auch gut, aber wir spielen auch wirklich jede Kleinigkeit aus. Meine Spieler, die suchen wirklich jedes Detail, die finden alle Handouts, die machen alle Stränge irgendwie nochmal. Also das ist so eher 100% Speedrun sozusagen.
Okay.
Und deswegen, das passt aber auch ganz gut. Und die waren halt auch in der Wüste, sind überall hingefahren und so einen ganzen Kram. Sind auch jetzt technisch gesehen, also jetzt am Zeitpunkt der Aufnahme, sind sie noch nicht wieder raus, sondern das wird erst nächste Session sozusagen passieren. Aber dass sie als nächstes dann direkt weiterfahren, ist quasi schon offen, weil es gibt nichts mehr zu tun bei uns in Ägypten. Aber ich fand Ägypten insgesamt ein sehr, sehr schönes Setting, sehr, sehr schönes Abenteuer, weil es, ich fand, man lernt da sehr, sehr viel. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich fand Kairo als Stadt super interessant. Ich fand diesen Zwiespalt zwischen ägyptischer Kultur und britischer Kolonialherrschaft super interessant. Diese ganzen Geschichten ums alte Ägypten, um Nefrenkar fand ich super spannend. Und dann, dass halt eben auch jetzt der Metaplot so jetzt Fahrt aufnimmt erst. merkt man dem ganzen Drive auch sofort an. Ich glaube, bei meinen Leuten war auch bisher Ägypten das absolute Lieblingskapitel, weil es einfach, weil man jetzt merkt, jetzt kommt Drive in die ganze Geschichte rein.
Ja. Also ich muss sagen, es hat einige irrsinnig starke Szenen und ein paar sehr interessante Charaktere. Es ist aber auch nicht ganz frei von doofen Klischees.
Ja, absolut, ja.
Also gerade von hier schmieriger ägyptischer Händler. Irgendwie man sieht dann, ich weiß nicht, so eine Persiflage aus den 90er Jahren vor seinem inneren Auge.
Ja. Oder das Erste, was passiert ist, wenn man am Bahnhof aussteigt, dass man in ein Hotel gebracht wird und ausgeraubt wird.
Ja, das ist bei uns nicht passiert.
Das ist bei uns auch nicht. Ich habe dann auch gesagt, das ist vollkommener Quatsch, aber ne, ja, es steht im Buch theoretisch.
Also ja, es ist immer noch nicht frei von so albernen Klischees. Und es ist voll von Redundanz. Und viele von den besten Szenen bedeuten halt quasi direkt auch ein Ticket in die Hölle.
Ja, das stimmt. Also, und sehr, sehr viel Sanity-Verlust.
Ja, also es ist fast, also man kann sehr viel streamlinen, wie festgestellt. Und es gibt teilweise logische Verbindungen, wo ich mich wirklich frage, warum hat ihn niemand aufgegriffen? Hier ist jemand, der gehört in ein Asylum. Da ist ein Asylum. Wir finden ihn aber nicht dort, sondern ganz woanders.
Ja, wirklich.
Ja, also man kann das sehr viel mehr miteinander verknüpfen, die einzelnen Sachen. Da ist noch Potenzial, sag ich mal. Und es wäre halt schon wirklich cool, wenn man ein bisschen mehr von den krassen Szenen mitbekommen könnte, ohne dass man automatisch tot ist. Zum Ende hin wird es eher, ich bin jetzt ein Roman und ihr nehmt an mir teil, als dass es ein Abenteuer ist. Und das finde ich immer schade.
Das stimmt. Ja, zumindest wenn man es genauso spielt, wie es auch im Buch sozusagen drin steht. Das stimmt, ja. Da sollte man wirklich darauf achten, dass man vielleicht, ja, hallo?
Ach so, dein Ton hat bei mir kurz ausgesetzt.
Ach so, sorry, ich bin auch da. Nein. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man gerade im Endkampf diesen Weg zu dieser Brücke, die sich in dem Raum befindet, dass man den vielleicht einfach den Leuten besser zeigt, weil dann können sie aus relativ sicherer Entfernung, zumindest von den meisten Leuten, das zumindest mit ansehen. Sie werden dann auch nicht viel handeln können. Sie werden vielleicht ein bisschen auf Leute schießen können oder so, aber sie werden zumindest nicht direkt von 30.000 Kultisten und weirden Tiermenschen zerfleischt. Und das ist eigentlich so der einzige wirklich logische Ausweg, wie man da heil aus der Nummer rauskommt, ohne auch wirklich, dass Charaktere wirklich sterben. Weil es ist sonst einfach viel zu hart.
Ja. Aber ich stimme trotzdem zu, bisher stärkstes Kapitel. Nach dem Auftakt von New York, also New York hatte ein paar sehr starke Momente. Mhm. Starker Anfang, starkes Ende, schwache Mitte, finde ich, so ein bisschen. London London ist Infodump. Und Ägypten ist jetzt zwar pulpy, aber der wird aufs Gas gedrückt.
Ja, total. Und dann sind jetzt ist jetzt quasi klar, was passiert eigentlich. Es sind noch drei große Orte offen, die jetzt bereist werden müssen. Shanghai, Australien und Kenia. Und meine Leute werden sich wahrscheinlich, ist noch nicht hundertprozentig klar, aber für Shanghai entscheiden, weil sie eben immer noch hoffen, dass sie Jack Brady lebend finden und so ein bisschen Angst haben, dass je mehr Zeit vergeht, desto eher ist der vielleicht tot. Mhm. Was ich absolut verstehen kann. Sie haben jetzt aber auch schon, es gibt ja auch in Ägypten den Hinweis auf das Kind des Schwarzen Windes, also auf den Hinweis, dass in Nairobi irgendwas passieren wird, in Kenia. Den Hinweis haben sie auch schon bekommen. Sie haben jetzt gesagt, nee, ich glaube, Jack Brady ist erstmal wichtiger. Der könnte relevant sein.
Okay.
Und das heißt, ich werde es jetzt so machen, nachdem unser Inspektor ja jetzt leider von uns gegangen ist, da wird dann in Shanghai, wird dann der nächste Ersatzcharakter zu den Leuten stoßen.
Okay. Ich finde es schon wirklich spannend, wie unterschiedlich unsere Herangehensweisen sind.
Ja, total. Ja.
Ich muss natürlich auch jedes Mal, wenn wir wieder spielen, den Infodump machen, weil wir teilweise die Spielenden durchwechseln, weil es auch immer lange her ist, die letzte Session. Und dann werden die, hier ist, was ihr wisst, zack, ins kalte Wasser geworfen und strampeln sich dann 2,5, 3 Stunden unter Hochadrenalin durch und dann ist es wieder vorbei und ihr spielt euch eher so gemütlich.
Ja.
Mit einem kontinuierlichen Level an Aufmerksamkeit und Bedrohung dadurch. Das ist schon,
genau.
Aber also, beides ist möglich.
Aber auch viel Respekt an deine Spielenden, dass sie das alles dann noch zusammenkriegen. Insofern irgendwie flexibler, als man denkt. Ja, es ist aber wirklich wahnsinnig, wirklich, wirklich wahnsinnig komplex, alle die Zusammenhänge zu verstehen. Also ich mache manchmal auch einfach so, ich sag meinen Spielenden auch manchmal einfach, gut, setzt euch jetzt einfach mal ins Hotel und guckt nochmal über die Infos, die ihr jetzt habt, versucht nochmal die Zusammenhänge jetzt einfach für eine halbe Stunde bis Stunde vielleicht sogar zu diskutieren, damit alle sich nochmal auf den neuesten Stand bringen. Was war jetzt nochmal mit Nefrenkar? Wo habe ich nochmal diesen Hinweis gefunden? Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Weil das braucht man manchmal wirklich. Weil es gibt sehr, sehr viele Stränge, die sehr verschwurbelt sind. Gerade wenn man England verlässt, hat man super viele Hinweise auf ganz viele verschiedene Orte. Sich da einfach mal hinzusetzen und zu sagen, ihr sitzt jetzt auf dem Schiff in Richtung Ägypten, setzt euch mal hin, macht euer Mörderboard und guckt, wo die Reise hingehen soll, damit sich die Leute einen Plan machen können, ist super hilfreich, weil ansonsten ertränkt man in Handouts und in unterschiedlichen Dingen. Und du hast ja am Anfang gesagt, dass es wahrscheinlich cool ist, die Handouts auch so in einem physisch natürlich zu haben. Ich muss sagen, dass wir die digital haben, hilft, weil ich habe die dann nach Kapitel sortiert. Man verliert die nicht, man muss sie nicht in einen Hefter oder sowas reinpacken. Da gefällt mir digital ganz gut. Und meine Spielenden haben sich ein Kanka-Board erstellt. Das ist auch so eine Art digitales Mörderboard, wo man so Zusammenhänge erstellen kann und so. Und darüber machen die halt alles. Und das funktioniert hervorragend.
Es ist schlau. Ich habe ja Miro für mich entdeckt.
Als, auch sehr gut, ja.
Ja, als ähnliches Tool. Und werde das vielleicht auch anregen, dass wir das dafür benutzen. Ein Niala Totem Miro-Board. Was für ein Projekt wollen Sie mit Ihrer Gruppe hier heute verwenden? Wofür wollen Sie Miro heute verwenden? Wir wollen einen alten Gott zu Fall bringen. Einen großen alten zu Fall bringen.
Hier ist das Template dafür. Viel Spaß. Ach, ja. Sie spielen die Masken des Niala Totep hier. Viel Spaß.
Das wäre sehr lustig, wenn sie mir das dann direkt anbietet. Ja, ja, mal schauen. Ja, ja, ja. Es ist also unterschätzt als Rollenspielhilfstool oder als Tool zum Planen von Solo-Abenteuern und dergleichen. Ja, also ich denke aber, dass für die meisten Leute die durchschnittliche Erfahrung der Masken des Niala Totep irgendwo zwischen uns beiden liegt. Irgendwo
wahrscheinlich.
Zwischen, wir spielen alles in ganz klein aus und arbeiten uns damit 8 bis 10 Sessions pro Schauplatz durch und Hetze, Hetze, Fahrradketze, was weiß ich.
Wobei ich muss sagen, es gibt auch Leute bei uns im Chat, eine Person, die schreibt gerade, ach lustig, wir spielen seit 3 Jahren und sind jetzt auch in Ägypten. Und ich so, wie habt ihr 3 Jahre lang verbracht? Also hä?
Okay,
das fand ich auch ein bisschen seltsam, aber vielleicht spielen die nur einmal im Monat oder so. Das
könnte
auch
sein. Ja.
Und dann halt in meinem Speed, ja.
Ja. Ihr spielt ja 3 bis 4 Wochen im Monat, je nachdem, wann wir dich für einen Mittwoch klauen.
Ganz genau, ja. Aber das finde ich auch, wie gesagt, bei der Kampagne hilfreich.
Ja. Ich habe, glaube ich, mir das meiste runtergeredet und am Ende bin ich jetzt fast überrascht. Irgendwie so, erst hätte ich gedacht, oh, ich werde wahrscheinlich ziemlich viel meckern. Weil es teilweise sehr frustrierend war, diese Abenteuer vorzubereiten und alles zu sortieren. Aber insgesamt waren es doch jetzt schon ganz coole Sessions.
Ja. Ich muss auch sagen, am Anfang denke ich auch immer so, boah, das wird alles ganz, ganz fies und ganz, ganz schlimm. Aber dann merke ich richtig, wie meine Spielenden, die auch wirklich fantastisch sind, an der ganzen Sache drin sind und super Bock haben, auch diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen und Hinweise zu verarbeiten. Und das macht dann wieder Spaß, die Leute einfach machen zu lassen, darüber zu diskutieren, was passiert jetzt hier eigentlich und so. Und dann kriege ich wieder als Spielleiter so ein bisschen das Gefühl, ah, okay, jetzt sie haben es gecheckt, geil. Und dann macht es mir auch wieder mehr Spaß, als wenn man es theoretisch erstmal durchliest. Weil ich muss sagen, und das sollen Rollenspielbücher ja auch nicht sein. Das sind keine guten Bücher, um sie durchzulesen. Weil sie wahnsinnig verschachtelt sind. Aber wenn man dann mal die eine Szene finden muss, dann findet man die relativ schnell. Also sie sind gut, um sie nebenbei offen zu haben. Aber auch da, die Informationen sind teilweise über verschiedene Bücher verteilt. Ich musste im Endkampf 4 verschiedene Bücher offen haben, weil ich gleichzeitig wissen musste, was sind die Zauber. Ich musste das Kapitel Kairo offen haben. Ich musste die Liste der Artefakte offen haben, die im letzten Buch drin ist. Und ich musste noch das Grundregelwerk drin haben, weil ich nicht mehr ganz genau wusste, hätte verschiedene Regeln wie Sperrfeuer und all so ein Kram. Das heißt, es war dann ein bisschen anstrengend am Ende.
Ja, das stimmt. Ich habe häufig auch den ersten Band noch offen, wo der Zeitablauf drin ist.
Oh ja.
Wer wann wo war. Wenn die Leute fragen, ach, wann war denn Carlyle hier und so, dann, also man hat da sowohl den wann war die Carlyle-Expedition wo, als auch wann war Jackson Elias wo. Den habe ich auch oft noch neben mir offen liegen. Und natürlich das Grimoire für Zauber, wenn tatsächlich irgendwas damit losgeht. Das stimmt schon, es ist eine Bücherschlacht ein bisschen. Trotzdem. Es ist aber ein interessanter Gegensatz, weil zuletzt haben wir den Horror im Orient Express fertig gespielt. Und die Ausgabe, die ich da habe, die ist ja jetzt schon wieder ein bisschen älter. Und die ist tatsächlich sehr angenehm wegzulesen, aber daraus zu spielen wiederum ist echt furchtbar.
Ja, das ist genau das Gegenteil. Ist uns auch aufgefallen, ja. Und ich muss sagen, bisher, wir haben ja auch den Orient Express schon ein bisschen länger her, wir haben auch gespielt. Bisher gefällt mir die Masken deutlich besser, auch wenn ich den Orient Express immer noch fantastisch finde. Aber
ja.
Der Orient Express wird irgendwann sehr formelhaft. Und das ist bei den Masken bisher zumindest nicht der Fall, finde ich.
Also für mich hat sich der Orient Express beim Spielen schon ein bisschen entzaubert. Und
ja, das verstehe ich.
Ja, weil es häufig einfach nur ist, und jetzt brauchen wir eine Station in der Stadt. Irgendjemand gefühlt hatte irgendjemand ein Abenteuer rumliegen, das sich mit der Stadt beschäftigt. Und dann hat man irgendwo noch das Artefakt dran geflanscht. Es gibt ein paar Stationen, die so sind. Beziehungsweise das mit der Geistervision von, ist es Lausanne? Also von,
ja.
Ja, das ist vollkommen redundant, finde ich.
Ja, total.
Da hat er einfach nur, ich habe eine gute Idee. Und dann haben sie es irgendwie mit dran gehängt, im wahrsten Sinne des Wortes. Am Ende hängt ein eigener Waggon an dem Zug dran, der mit diesem Abenteuer zu tun hat. Ja, also da habe ich auch vor allen Dingen das Finale auch übelst umgeschrieben. Allein schon, das würde, glaube ich, in der Neuauflage auch um einige sehr, sehr schlimme Klischees bereinigt werden.
Das Buch. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Da bin ich mal gespannt, ob sich da jemand vielleicht noch dran traut und ob Pegasus das als nächstes großes Projekt macht, weil ich glaube, ich hätte ihn schon gerne in meiner Sammlung, aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal spielen würde, wobei ich jetzt gerade bei den Masken schon sage, ach, mit einer anderen Gruppe mal in physisch wäre, glaube ich, ganz cool.
Ja. Was ich im Überlegen bin und wo jetzt vielleicht auch die Frage an unsere Communities gerichtet ist, wäre sowas wie ein Streamlining-Guide oder ein, wie kann man die Sachen umschreiben, um Dinge zugänglicher zu machen oder sowas sinnvoll. Ich meine, im Grunde ist dieser Podcast, den wir beide hier machen, ja ein, wie kann man Dinge ändern, damit sie besser zu unserer Spielweise passen und was sind Sachen, wo man aufpasst. Aber ich glaube, das sind wirklich Kampagnen, die Sekundärliteratur gebrauchen könnten.
Ja, das ist ein bisschen wie, ich meine, du hast ja auch die Baubarat-Kampagne gespielt, da gibt es ja auch eine riesige Webseite mit dem Baubarat-Projekt, die 20 Milliarden verschiedene Informationen noch beinhaltet, die für Spielleitungen interessant ist, wo man nochmal wichtige Informationen bekommt, Hinweise, Tipps und so weiter. Also das bräuchten sowohl der Orient Express als auch die Masken eigentlich auch. Wobei ich finde, bei den Masken in der Neuauflage ist das in dem ersten Buch schon deutlich gut aufbereitet. Da wird schon sehr, sehr viel geholfen, werden schon sehr, sehr viele Tipps für die Vorbereitung sozusagen gegeben. Mhm. Die sind natürlich in der alten Version vom Orient Express gar nicht drin. Da gibt es null Vorbereitung, außer, schauen Sie mal, wie es läuft und machen Sie Ihren Spielern klar, dass es alles sehr tödlich enden kann. Und dann gibt es natürlich immer wieder, das ist für uns jetzt ein geflügeltes Wort geworden, irgendwo im Orient Express, ich glaube in Venedig steht, dies ist ein guter Zeitpunkt, um einen Charakter zu töten.
Ja.
Und das ist jetzt für uns immer ein geflügeltes Wort, weil wir jetzt immer sagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einen Charakter zu töten.
Ich gebe zu,
das wir haben in Masken nicht.
Wir haben in Venedig einen Charakter getötet.
Ja, wir auch.
Insofern.
Also schwer verletzt.
Ja, nee, bei uns hat der Vampir jemandem das Herz aus der Brust geboxt.
Tau.
Ja, passiert.
Das tut weh.
Ja, habe ich mir auch sagen lassen. Aber gut, ich würde sagen, wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt.
Yes.
Und ich bin gespannt, wann und wie wir überhaupt den nächsten machen können, wenn deine Leute jetzt nach Shanghai ziehen. Ich weiß gar nicht, wann meine weitermachen, vielleicht bei der nächsten Conspiracy und in welche Zusammenstellung. Und wahrscheinlich wird es dann eher Kenia. Oder mal gucken, vielleicht drehe ich es um, damit wir das nächste Mal dann über Shanghai reden können und uns die Haare raufen gemeinsam. Wir werden sehen.
Also ich meine, ich glaube, deine und meine Gruppe sind uns relativ einig, dass Australien relativ uninteressant ist. Deswegen vielleicht machen wir dann als nächstes einfach, ihr fahrt nach Kenia und wir fahren nach Shanghai und dann tauschen wir und dann machen wir hinterher die Besprechung über Shanghai und Kenia. Das ging natürlich auch.
Okay. Das klingt nach einem Plan. Super. Vielen, vielen Dank. Es tut gut, sich mit einer Mitspielleitung auszutauschen.
Ja, definitiv. Und ich finde es auch gut, dass wir trotzdem immer noch ungefähr gleich schnell sind, auch wenn wir komplett anders spielen.
Ja, wir haben einen guten Tag drauf.
Faszinierend.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Vielen, vielen Dank euch. Tschüss.
Tschüss.